Wir sind da im Haus des Herrn, preisen den Herrn, danken dem Herrn. Heute wollen wir, egal ob Kalender hin, Kalender her, Ernte, Dank feiern, Gott loben und preisen. Halleluja! Ist Gott nicht ein guter Gott? Er ist der Schöpfer des Universums, der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Er ist der Erlöser, der wunderbare Heiland. Lasst uns singen, loben und den Herrn preisen. Halleluja! Gott ist gut, er ist ein guter Gott. Er lässt wachsen, er lässt gedeihen, er lässt vorwärts gehen, er lässt uns entwickeln und über uns selbst hinauswachsen. Halleluja, du bist der Schöpfer. Diesen wunderbaren Gemüse und Speisen und uns, was unser Bruder in der Küche gekocht hat, keiner soll nach Hause gehen. Wir haben genug Essen hier, wir wollen zusammen essen. Und dann möchten wir gemeinsam heute beim Essen oder nach dem Essen die Bilder von Karlitz angucken, wenn es irgendwie geht. Also geh nicht nach Hause, bleib dann, nachdem wir gegessen haben. Wir können nur von hier aus angucken und wir wollen sehen, was dort alles gewesen ist. So, die CD ist fertig und wir wollen einfach gucken, wie gut Gott auch dort war. Amen. Preis dem Herrn. Er ist unser Gestern, unser Heute und unser Morgen in deiner Hand. Wir gehören dir. Halleluja. Und wir sind deine Kinder. Wir sind dein Eigentum. Du hast unser ganzes Geschick in deiner Hand. Ich lobe dich. Ich preise dich. Herr, du hast uns in deiner Hand gezeichnet. Und niemand kann und darf uns aus deiner Hand reißen. Ich danke dir, Herr, dass wir sicher sein dürfen in Jesus Christus, unserem Herrn. Halleluja, halleluja. Praise Gott. Cosimo, ich denke, du bist da heute Morgen. Oh, du hast einen Bart wachsen lassen. Halleluja. Er hat heute Geburtstag. Und wir wollen ihn segnen. Weißt du? Segne meinen Bruder. Und du hast sein Schicksal, sein Leben in deiner Hand. Und ich möchte, dass dein Friede, deine Gnade, deine Herrlichkeit über sein Leben kommt. Und dass er mit dem Leben nicht hadert, sondern dass alles aus deiner Hand nimmt. Du bist ein guter Vater. Sein Vater bist du. Halleluja. Und ich bete dich an, Herr Jesus. Ich segne Cosimo jetzt ganz besonders für sein neues Lebensjahr. Herr, du möchtest bei ihm sein. Amen. Und Gott segne dich. Amen. Wir singen weiter und preisen den Herrn. Herr, mein Gott, ich will dich loben, mein Leben lang. Nicht nur ab und zu mal gelegentlich oder heute, wenn man Geburtstag hat oder Erntedank ist oder irgendwie. Nein, immer, alle Zeit. Jetzt mit einem Atemzug Gott loben will. Gott hat etwas Gutes an deinem Leben getan. Gnade walten lassen. Gnade geschenkt, Kraft geschenkt. Horst, wo steckst du? Ich denke, ich bete für ihn, dass er 20 Pfund zunimmt. Und wir wollen für ihn heute ganz besonders beten, dass er 20 Pfund zunimmt. 1,5 Kilo hat er schon zugenommen. Also Gott hat schon 10% beinahe erhöht. Lieber Heiland, du möchtest, dass Horst heute zunimmt und dass er ab heute die Wende in seinem Leben erlebt und dass er von jetzt aufwärts wird, geht in seinem Gewichtszunahme. Einige wollen abnehmen, andere wollen es abnehmen und so weiter. Aber du sollst zunehmen im Namen des Herrn. Vater, ich danke dir, dass du meinen Bruder aufrichtest von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. Ich danke dir dafür. Amen. So, jetzt ein paar Zeugnisse, ganz schnell. Wer hat ein Zeugnis zur Ehre Gottes? Nummer 1, noch jemand, der Gott danken möchte? Dieser Schwester verdanken wir diesen schönen Gemüsegarten. Sie hat es wunderbar gebracht, natürlich andere auch, aber sie hat es primär. Ganz wuch. Und das Schöne hat sie erzählt heute Morgen, als sie hergefahren sind, vorne Polizei, hinter Polizei. Unter Polizeibegleitung kam sie hierher. Amen. So, Gott segne dich.
Lieber Gott, ich möchte danken, ja, und vor allen Dingen heute zum Erntedankfest. Und so würde ich sagen, so war mein ganzes Leben immer unter Gottes Segen gelebt. Und ja, wir sind ernährt worden, schon zu DDR-Zeiten, wie die Vögel unterm Dach. Und alles war gut. Und ich kann gar nicht genug loben, und was in diesem Jahr alles passiert ist, mit dem Horst, mit den Kindern, Heilung über und über, der Nachbar auch. Hat auch was mitgeschickt heute für unseren Tisch. Und was soll ich sagen, als wie Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.
Danke. Horst, was kannst du erzählen? Ich freue mich über dich. Aufgeregt von Tag zu Tag.
Ja, ich kann nur so viel sagen. Man kann es gar nicht beschreiben, wie viel Heilung ich bekommen habe. Und ich möchte mich erstmal bedanken bei allen, die für mich gebetet haben. Und ich habe das im Krankenhaus gespürt. Und die Ärzte und die Krankenschwestern, die waren alle so lieb gewesen. Und ich möchte sagen, die haben sich immer gefreut, wenn sie auf unser Zimmer kamen. Wir hatten noch jemand da, ja. Und man hat richtig gespürt. Vor allen Dingen habe ich immer gespürt, dass der Heilige Geist da ist. Ich habe dir ja schon mehrere Sachen erzählt jetzt hier. Also man könnte da, das kann man alles gar nicht beschreiben. Man kann sagen, danke, 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 lieber Vater, lieber Jesus.
Amen. Und lieber schön, dass du da bist. Wir heißen dich ganz herzlich wieder willkommen bei den Lebendigen, bei den Gesunden, bei den Starken. Amen.
Ich möchte aber doch mal nochmal Dankeschön sagen an Lilo. Die war wie eine Krankenschwester, die war ständig, auch bei der Operation hat sie draußen gesessen, 8 Stunden, so lange wie die Operation war. Immer war sie da.
Ja. Du hast mit der Lilo einen guten Fang gemacht. Ja. Amen. Cosimo, dein Geburtstag. Halleluja, Gott segne dich.
Dankeschön. Ich möchte zu Ihrer Gott auch ein Zeugnis geben.
Vielleicht nehmen wir einen kleinen Moment Platz, das ist besser.
So am Mittwoch war es so, dass ich so einen Hustenanfall gekriegt habe und keine Luft gekriegt habe. Und ich habe schon Sterne gesehen und ich habe gedacht, jetzt ist vorbei. Und ich habe in Gedanken nur geschrien, Jesus, und auf einmal war alles weg. Ich konnte wieder Luft kriegen und alles war wieder in Ordnung. Und das Zeugnis habe ich zu Ehre meines himmlischen Papis erzählt.
Und wir freuen uns, dass du lebst und glücklich bist und dass der Herr dich durchträgt, der trägt dich durch. Amen. Amen. So, Schwester, was kannst du erzählen?
Ich will Gott danken. Lobe den Herrn, meine Seele. Und alles, was in mir ist, lobe seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Du gibst wieder neue Jugend. Du lässt mich aufspringen, wie ein Adler seine Schwingen hochmacht. Bei dir, Gott, ist Gerechtigkeit. Bei dir ist Barmherzigkeit. Und du lässt deine Kinder nicht im Stich. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich heute hier sein darf. Danke, Herr, dass du mich durchgetragen hast bis zum heutigen Tag, dass du mir die Kraft geschenkt hast, hierher zu kommen. Danke für deine Gegenwart und ich rechne mit dir.
Danke, Herr. Was kannst du erzählen?
Ich wollte Gott loben und preisen und danken, dass er mich bis hierher durchgetragen hat. In Kindheit, in der Schulzeit, in der Arbeitszeit bis jetzt und dass seine Gnade jeden Tag neu ist und er uns nie verlässt und er immer da ist. Halleluja, danke.
Und das Schönste ist, dass du Jesus gefunden hast. Das ist das Größte. Amen. Gitano?
Ich möchte dem Vater auch danken. Und zwar, es gab so ein paar Schwierigkeiten und Differenzen mit 2 Geschwistern aus der Gemeinde. Und wir haben in dieser Woche mit diesen Geschwistern so eine schöne Versöhnung feiern dürfen. Amen!
Amen, amen. Danke.
Ich habe am Dienstag so einen kleinen operativen Eingriff. Kommt am Dienstag und am Donnerstagabend sagte ich zum Herrn, dass ich ziemliche Angst habe. Und am Freitag früh, als ich gebetet habe, kamen dann mir die Gedanken, alle, die Gott dienen, alle, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und dann hatte ich schon ein bisschen Frieden gehabt und dann fahre ich mit der U-Bahn zu meiner Tante und da riss jemand die ganzen Fenster auf und das erregte meine Aufmerksamkeit und dann sah ich, wie da am Fenster ein Plakat hängt, allen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Lob und Dank sei Gott.
Halleluja. Amen. Wir singen weiter. Preisen den Herrn. Wir stehen wieder auf. Ich glaube, im Stehen singt sie besser. Und wir preisen Gott damit. Lass unsere Hände zu ihm emporheben und ihn anbeten. Mit deinem Vater, Himmels und den Erden. Sag ihm Danke für deine Versorgung. Sag ihm Danke für dein Durchtragen. Sag ihm Danke für Gesundheit und Stärke. Auch vielleicht, wenn es da mal und dort mal ein Zipperlein ist. Vater, wir danken dir. Wir loben dich. Wir preisen dich. Bet ihn an. Lobe ihn. Halleluja. Wir haben so viel Grund, Gott zu loben. So viel Grund, den Herrn zu preisen. Halleluja. Herr, wir winken dir zu, unser Gott und unser König. Schöpfer Himmels und der Erden. Ich preise dich, den lebendigen Gott, Halleluja, der uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Halleluja, du trägst die Deinen auf wunderbare und wundersame Art und Weise durch. Herr, und wenn wir ehrlich sind, wir müssen zugeben, kein Mangel gehabt in diesem Moment. Wir leben noch, Herr, wir sind da. Halleluja, und ich preise deine unendliche Liebe. Und ich danke dir ganz besonders für Jesus. Ich danke dir ganz besonders für den Heiligen Geist. Ich danke dir ganz besonders dein Wort, Herr, und für die Gemeinschaft hier heute Morgen. Gelobt seist du, Herr. Halleluja, Halleluja. Herr, ich danke dir, dass du uns gibst, was wir brauchen. Luft und Wasser, Brot. Oh, Herr, Halleluja, und liebe Menschen in unserer Umgebung. Ich danke dir. Ich danke dir für alle lieben Menschen, die mit uns zusammen die Straße Himmel angehen. Halleluja. Dank für deine Geschwister, für deine Brüder, Schwestern. Lobe Gott und preise ihm. Wir sind Pilger hinauf zu der himmlischen Heimat. Und Gott ist mit uns. Gott begleitet uns. Und er wird uns helfen, das Ziel zu erreichen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Wunderbarer Schöpfer. Wir bringen unser Ernte-Dankopfer. Jemand hat hier Kürbis und all das gebracht. Wir wollen finanziell das, was Gott uns gegeben hat in diesem Jahr, so als Dankeschön aufnehmen, einfach Gott loben und preisen mit den Gaben, die er uns geschenkt hat. Gott hat kein anderes Geld als das, was in den Taschen der Kinder Gottes liegt. Sonst ist er bettelarm. Aber das Geld, das er seinen Kindern anvertraut hat, das dürfen wir als Dankeschön ihm zurückbringen. Ich habe ein ganz kleines Problem. Zehntentütchen, wir haben noch ein paar Zehntentütchen. Wir müssen die nachdrucken. Die Zehntentütchen, aber da sind noch ein paar. Schreib einfach einen Umschlag oder nimm einen Umschlag und schreib deinen Zehnten drauf, dein Name, das gilt auch. Gott, wir wissen das dann, dass es von dir kommt. So, gib es dem Herrn, was du dem Herrn geben möchtest und preise ihn. Wir bringen das nach vorne, so wie die anderen das Gemüse nach vorne geschleppt haben, so bringen die anderen ihre Gaben zum Herrn. Wir stehen auf nochmals und preisen Gott und du bist eingeladen im Lobpreis des Herrn. Auch die Gaben, die wir zusammengelegt haben. Wir preisen dich, wir rühmen dich, Herr. Und wir sagen dir Dank jetzt schon für all die Segnungen. Das ist Saat. Das ist Saatgut. Halleluja. Und wir haben gesät für die Ewigkeit. Amen. 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 Drück doch deinem Nachbar die Hand oder nimm ihn in den Arm und gib ihm einen warmen Kuss. Und hab ihn lieb. Und sag, Gott ist gut. Amen. Wir haben einen guten Vater im Himmel. Halleluja. Und muss nicht Angst haben vor ansteckender Krankheit oder vom Bruder und Schwester. Gott ist ein Gott und unser Vater ist er, der gute Vater. Amen. So, fühl dich at home, sei zu Hause, ermutige noch deinen Nachbar, Nachbarin. Sag, es wird alles recht werden. Vielleicht ist jemand niedergeschlagen, guckt runter, traut sich die Augen nicht aufzuschlagen, sag, Kopf hoch, du wirst Sieg haben. Gott schenkt uns den Sieg. Amen. Lob und Dank. Und jetzt heißen wir den Heiland willkommen. Lass uns einen Applaus auf den Herrn Jesus geben. Herr, du bist willkommen in unserer Mitte. Wir freuen uns auf deine Gegenwart. Wir freuen uns über den Heiligen Geist heute Morgen ganz besonders. Und dass du uns segnest und dass wir jetzt dir mit Dankbarkeit nach vorne schauen dürfen. Amen. Amen. Heute Morgen, mein Thema ist, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Das ist ein Sprichwort, also kein Bibelwort. Aber man kann das als Bibelwort auch verwenden, wenn man möchte. Und ich möchte es heute Morgen tun. Ich möchte aber zuerst euch noch ganz herzlich einladen für die nächsten Gottesdienste. Ganz besonders möchte ich für euch einladen, die Predigt von Samstag, also von gestern, anzuhören über Vergebung. Das ist eine Botschaft, die ist eigentlich nötig. Jemand sagt, ich muss das fünfmal hören und ich muss das verdauen zuerst einmal. Da ist so viel über Vergebung. Die meisten Leute wissen nicht, was Vergebung ist, wie Vergebung funktioniert. Wenn man Vergebung einladen,
einsetzt. Und du kannst nur vergeben, wenn Gott es zeigt, was du zu vergeben hast. Das muss von oben dir geschenkt werden. Also nicht nur, ich vergebe dir, das ist lalala. Und das ist Unsinn. Es muss von oben dir gezeigt werden. Alle göttlichen Dinge müssen uns von oben gegeben werden. Auch die Vergebung. Alles, sonst ist es alles nur Quatsch und Zeitverschwendung oder Energieverschwendung. Es muss uns alles gegeben werden. Deshalb, das ist das Geheimnis der Vergebung. Es ist ein bisschen tiefer, als du gedacht hast. So ein paar Zentimeter tiefer. Also horch dir das an. Über Vergebung sind alle Predigten gut. Und eigentlich, wenn du eine CD bei uns oder kaufst, ist es MP3. Das sind 4 Predigten, manchmal ja auch ein paar mehr, aber manchmal so zwischen 3 und 4 Predigten. Das Wochenende ist auf jeden Fall dabei, von Mittwoch bis Mittwoch sind immer so die Themen drauf. Also für 5 Euro hast du das ganze Wochenende, meine ganze Mühe und Plage und meine ganze Arbeit. Okay, aber gebraucht es und setzt es um und lass es weiter wirken. Am Mittwoch um 16 Uhr, ich bin immer noch dabei bei dieser Vergebung, und es ist eine andere Seite der Vergebung, die Wirkung der Wiedergutmachung. Die Wirkung der Wiedergutmachung, wie wichtig es ist, dass Dinge wieder gut gemacht werden. Du erwartest, dass Gott die Dinge wieder gut macht. Du musst etwas auslösen in der unsichtbaren Welt. Und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Gewalten und Mächte. Und alles, was im christlichen Leben passiert, passiert oben, nicht unten. Dein Wille geschehe hier auf Erden, wie er bereits im Himmel dort passiert. Also das oben wird es vollzogen, hier wird es nur nachvollzogen. Dann am nächsten Freitag die Ursache für unsere Verluste. Du wunderst dich manchmal, Mensch, da geht was flöten, dort zerrinnt mir unter die Hände was und das klappt nicht und so weiter und da fechte ich in der Luft und so weiter, da ins Leere. Die Ursache für Verluste. Was sind die Ursachen für Verluste? Ich möchte dich schlau machen und ich bete um Augensalbe, dass der Heilige Geist uns zeigt, wo die Löcher sind. Ich werde nie vergessen, ich musste mal Wasser holen aus dem Brunnen, weitere Strecke zum Garten zum Begießen. Also wir hatten da nicht so eine Sprengelanlage. Und dieser Eimer hat ein Loch gehabt. Und bis ich ankam, war nichts mehr drin. Und so geht es vielen Gotteskinder. Sie sind gesegnet im Gottesdienst, aber da ist ein Loch irgendwo. Oder nicht nur ein Loch, sondern mehrere Löcher. Und dann hat mein Vater diesen Kübel genommen, diesen Metalleimer, und dann hat er hinten zugelötet. Und dann war die Sache schon gemanagt. Das sind oft Kleinigkeiten. Sind oft Kleinigkeiten, zulöten. Und vielleicht muss einiges in deinem Leben zugelötet werden, wo das Wasser so zerrinnt und wo es immer verläuft. Also die Wirkung für oder die Ursache für unsere Verluste sind Kleinigkeiten. Und das merkst du nicht. Du siehst du mit dem bloßen Auge nicht. Aber du wunderst dich, dass eine ganze Spur, eine Segensspur, die dann verloren gegangen ist. Und für den nützt es nichts. Dann am Samstag, was bringt dir dein Einsatz? Was bringt dir dein Einsatz? Und dann für Sonntag früh behalte die Übersicht in deinem Leben. In der Bibel werden älteste Presbyter bezeichnet, Leute, die die Übersicht haben. Hast du Übersicht über dein Leben? Übersicht über den Verlauf deines Lebens? Übersicht über deine Zukunft, über deine Ewigkeit? Übersicht, was dich erwartet? Okay. Und dann lade ich jetzt schon ganz herzlich ein, wir haben da so schönes Bild. Ein Toter spricht zu uns, wir sind nicht Spiritisten, keine Angst. Und auch nicht abergläubisch. Der Mann war 90 Minuten im Himmel und hat herrliche Dinge gesehen. Und er wird uns berichten, was er im Himmel gesehen hat. Und du und ich, wir wollen alle dorthin und wir müssen schon einfach so ein bisschen Beschreibung von unserer himmlischen Heimat haben. Was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und nicht nur, dass du in der U-Bahn dann Straßenfenster oder siehst an dem Fenster, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, sondern du sollst erfahren, was das Beste für dich wirklich ist. So, ein Don Piper wird hier sein. Von Mittwoch und Donnerstag, also Mittwoch den 24. und Donnerstag den 25. September, jeweils 19 Uhr. Ich möchte unsere Leute bitten, kommt bitte pünktlich, sonst stehst du draußen auf der Straße. Also ich habe von dem, was die Leute an Anfragen haben, ist eine ganze Menge. Manche möchten schon Plätze reservieren, wir reservieren keine Plätze. Es werden keine Plätze reserviert, wer da ist, ist da, wer nicht da ist, du musst halt anders vorlieb nehmen. Vielleicht sitzt du dann auf dem Boden, das kann man auch gut sitzen. Also ich habe hunderte von Gottesdiensten miterlebt, wo die Leute auf dem Boden sitzen und das ist ganz gar nicht so schlecht. Der Boden ist sowieso hier sauber. Okay, nimm Zettel mit, lade ein. Dann habe ich am Freitag danach noch ein gutes Thema und wir sind sehr in der Endzeit weit voraus, Gog und Magog. Und wenn ich Gog und Magog lese und sage, das ist Kaukasus, das ist Georgien, das ist das, was da unten passierte, das bekommt Konturen. Und ich möchte nur zu deiner Information sagen, damit du zu diesem Thema auch kommst, damit du Interesse hast. Und interessant ist Gog und Magog, das Europäische Reich bildet sich und auch die Mittelmeerländer sind jetzt dieses Jahr dazugekommen zum europäischen Imperium, zur EU. Aber ein Land ist nicht dazugekommen, Libyen. Und interessanterweise, dass Gog und Magog zwei Völker mit sich führt, ist Libyen und Persien, Iran. Zwei Völker, und das sollte uns aufwachen und aufhorchen lassen. Und diese zwei sind gegen Israel, diese zwei sind, ja, die Terror in der Welt fördern oder gefördert haben, zumindest. Also es ist Endzeit, und ich möchte, dass du diese Dinge hörst und dich auch innerlich vorbereitest und dass du weißt, wie spät es ist an der Weltenuhr Gottes. Es ist später, als du denkst, und es wird mit jedem Tag später. Okay, mein Thema, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Wir sind alles Glückssucher, Goldsucher. Wir sind so, überall, wo was los ist, wollen wir immer profitieren. Wir wollen glücklich sein. Glück ist ein sehr gefragtes Gut in unserer Gesellschaft. Und das Gleiche gilt auch natürlich für andere Segnungen wie Vergebung, Respekt, Hoffnung, Vertrauen und so weiter. Das sind Tugenden, die Gott uns anbieten möchte. Aber wir werden immer betrogen. Es gibt so viele betrogene Menschen, die suchen die Wahrheit, aber sie landen bei der Lüge. Heute will ich so ein Wegweiser sein in Richtung Glück, wahres Glück. Und ich möchte, dass du den Tag einfach lernst, mit Fröhlichkeit zu beginnen. Du kannst natürlich mit Miesgram aufstehen und so weiter, aber du kannst auch mit Psalm 118, Vers 24 aufstehen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen. Nicht nur an dem Herrn, sondern auch an dem Tag, dass es ein guter Tag ist. Und heute ist ein guter Tag. Sag heute mit mir zusammen, dieser Tag ist ein guter Tag. Und ich freue mich. Und ich bin fröhlich darüber. Und ich bin froh, dass ich heute leben darf. Halleluja. Beginne den Tag also mit fröhlich sein. Ist so wichtig. Wenn du aufstehst, oh, dann streck dich und wink dem Herrn zu. Egal, ob du im Keller wohnst, auf dem Dachboden wohnst oder wo auch immer wohnst, preis den Herrn und du wirst merken, Freude kommt in deine Seele. Viele glauben, dass das alles so von selbst kommen wird. Das ist ein Schwindel, Lüge. Ich habe keinen Einfluss auf das Geschehen, sagen sie, ich kann nichts, ich muss, nimm die Stunden, wie sie kommen. Nein, ich nehme nicht die Stunden, wie sie kommen, ich nehme sie auch nichts an. Hier war vorhin eine schwarze Fliege da und ist da rumgeflogen. Und weißt, meine Schwester da vorne beim Beten, weißt du, was die macht? Die schiebt die Fliege nach hinten. Sie nimmt die Fliege nicht und sie gibt der Fliege keinen Landeplatz. Du darfst dem Negativen in deinem Leben keinen Landeplatz geben. Halleluja. Weiterschicken. Und die anderen dürfen auch dieser schwarzen Fliege keinen Landeplatz geben. Einfach weiter. Und weißt du, wenn jeder von uns der schwarzen Fliege keinen Landeplatz gibt, die ist nachher draußen an der Tür und fliegt raus. So wird man mit dem Teufel fertig. So wird man mit negativen Gedanken fertig. Einfach die Fliege weiterschicken. Zurück. Dort, wo sie herkommt. So, wir nehmen sie nicht an. Du hast etwas zu tun, um fröhlich zu sein. Verbringe deine Zeit mit Freudemenschen, mit glücklichen Menschen, gesegneten Menschen. Gib dich mit fröhlichen Menschen ab und mit dankbaren Menschen, die also Grund haben zum Danken und immer wieder danken und danken und danken. Wir haben heute Erntedank und wir wollen einfach Gott danken für die Gaben, die er uns gegeben hat. Du hast so viel Grund, Gott zu danken, sogar für die Kartoffel hast du Gott Grund zu danken. Stell dir mal vor, wenn wir keine Kartoffeln hätten, müssten wir in manchen Regionen hungern. Und ich bin froh eigentlich, dass Friedrich der Große Kartoffeln nach Deutschland eingeführt hat. Und weißt du, wie die Kartoffeln nach Deutschland kamen? Ganz einfach. Weißt du, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Aber unser Friedrich der Große, das war ein guter König. Und hier in diesem märkischen Boden ist nichts gewachsen. Und wenn es manchmal ein bisschen Dürre war und schlechte Zeiten waren, ist überhaupt nichts gewachsen. Hat er gedacht, die aus Amerika bringen Kartoffeln. Und die bringen Kartoffeln und ich pflanze Kartoffeln an. Aber die Leute wollten das nicht annehmen. Die haben Kartoffeln, er hat Gebote erlassen und Vorschriften erlassen. Die Leute sollen Kartoffeln anpflanzen, um zu überleben. Aber die Deutschen wollten das, oder die Preußen wollten das nicht haben. Dann hat er es ganz einfach gemacht, ein Feld, ein kaiserliches Feld bepflanzt mit Kartoffeln und Soldaten bewachen lassen das Feld. Und natürlich, die Leute kamen dann und sagten, also wenn der Kaiser das mit Soldaten bewachen lässt, dann muss was Wertvolles sein. Und der Kaiser hat dann gesagt, wenn die Leute dann die Bauern kommen zum Stehlen, dann erlaubt es. Lass sie stehlen, die Kartoffeln. Und die haben Kartoffeln gestohlen und so haben sie dann Kartoffeln angepflanzt und so kam Kartoffeln nach Deutschland, also hier zu uns in Prussia. Also, halte dich an also Menschen, die zuversichtlich sind, fröhlich sind, optimistisch sind, die etwas tun und nicht Menschen, die Freude abstoßen. Nein, also wir wollen traurig sein, Buße tun, depressiv sein, schwermütig sein, beleidigt sein, gekränkt sein und so weiter. Lass dich sein. Ziehe den Stecker raus bei solchen Leuten. Du brauchst da ihren Film nicht. Lass dich von Stress und so weiter nicht plagen. Wir müssen lernen, den Stecker rechtzeitig rausziehen. Nicht nur ausschalten, sondern dass es überhaupt gar nicht mehr eingeschaltet wird. Den Stecker raus. Sei mal eine Woche unerreichbar. Oh ja, du musst ganz Amen sagen, wenn du willst, aber ich finde dich trotzdem, wo du bist. Ja, mal den Stecker rausziehen. Sei mal unerreichbar eine ganze Woche für deine Probleme. Sei mal eine ganze Woche unerreichbar für den Arzt. Manche Leute kriechen dem Arzt im Hintern rein, auf Deutsch gesagt. Rennen ihm nach. Du solltest Gott nachlaufen und nicht dem Arzt. Du sollst den Herrn suchen und nicht den Arzt. Und so weiter, je mehr Ärzte du hast, desto kränker wirst du. Also zieh mal den Stecker für Krankheit aus und sag, danke, will ich nicht. Zieh den Stecker raus für die Plagegeister und die, alles Mögliche und sag, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat und ich will mich freuen und glücklich sein. Also ich will so ein Wegweiser zum Glück, zur Freude sein. Halte die Hoffnung hoch. Hoffnung ist die Frühform des positiven Denkens. Jeden Tag richte deinen Blick auf die Ewigkeit. Und ich sag dir, warum ich optimistisch bin. Ich glaube nicht an den Tod, ich werde vielleicht sterben. Und ich denke nicht an Sterben, ich denke an die Auferstehung. Die ganze Zeit beschäftigst du mich mit der Auferstehung. Ich werde auferstehen, Halleluja. Ich werde auferstehen. Und ich verschwende meine Gedanken nicht an Sterben. Verschwende nicht. Was passiert dann? Lass das. Ich werde schon irgendwo beerdigt werden. Ich werde schon irgendwie verfaulen, verwesen, verbrennen oder was weiß ich auch alles. Ich male das Leben nicht mit dem Sterben aus, sondern ich male das Leben nach der Auferstehung. Und ich fantasiere jetzt schon. Ich fantasiere jetzt schon, was das Leben nach der Auferstehung, was werde ich dort alles machen. Zuerst mal werde ich eine Weltreise machen von ein paar tausend Jahren. Eine Ewigkeit vielleicht wahrscheinlich. Also deshalb habe ich keine Zeit für Sterben jetzt. Und du solltest aufhören, Zeit für Sterben hier zu reservieren und einplanen, mein Todestag. Ja, ein schlauer Bruder mal in der Gemeinde hat mir ausgerechnet, wann ich sterben werde. Da habe ich gesagt, vergiss den Quatsch. Wir kamen sogar in Streit und haben sogar die Gemeinde verlassen deswegen. Ich glaube nicht an meinen Sterbetag. Ich glaube an meine Auferstehung. An die Auferstehung der Toten. Halleluja, die Christus mir versprochen hat. So, ich brauche kein Horoskop oder das, was mir den Todestag festlegt. Nach der Auferstehung will ich zuerst mal so richtig triumphieren, mal eine halbe Ewigkeit wenigstens. Nach der Auferstehung, da werde ich also vieles tun, werde ich zuerst mal vielleicht ein paar Jahrtausende musizieren. Das werde ich machen. Mal muss ich meinem Gott zu Ehren Danklieder singen und spielen und so weiter. Dann werde ich mich hinsetzen auf irgendeinen Stein und werde ich die zweite Hälfte der Ewigkeit nachdenken. Was ist das Leben? Wie sind die Zusammenhänge? Wie ist das alles zustande gekommen? Und ich werde philosophieren, mal eine halbe Ewigkeit. Das ist also, was mich beschäftigt. Ich weiß, ich habe so viel vor in der Ewigkeit, dass ich also jetzt das Sterben mir nicht leisten kann.
Vielleicht sterben wir ja gar nicht, wenn ihr herkommt.
Halleluja, das ist viel schöner. Überkleidet. Und dann geht es gleich weiter im nächsten Zug. Wir steigen nur um. Und das wird das Schöne sein, wenn wir überkleidet werden. Halleluja. Ich freue mich schon auf mein Glück, das nie aufhören wird. Dieses ewige Leben. Und weißt du, ich stelle jetzt schon die Weichen für diese Ewigkeit, weil ich mich darüber so freue und begeistert bin. Also Hoffnung. Ich lebe von der Hoffnung. Und die hält mich gesund und die lässt mich stark werden. Also ich habe noch so viel vor. In dem Augenblick, wo du so viel vorhast, wirst du sogar deinen Tod überleben. Amen. Wenn du noch viel vorhast. Wenn du nur denkst, noch bis Weihnachten, dass es nur bis Weihnachten geht, bis zu meinem Geburtstag oder bis zum Frühjahr und so weiter, vergiss es, du wirst es nicht überleben. Setz dir weite Ziele, die weit in der Ewigkeit sind, die fast unerreichbar sind. Setz dir solche Ziele, langfristige Ziele, nicht kurzfristige Ziele. Mein Leben ist viel zu kurz, dass ich jetzt alles, was ich hier tun möchte, ich brauche also ein paar Jahrtausende und mehrere Leben. Und die Menschen tun alles, um glücklich zu werden, verstehst? Und die wissen nicht, dass in Jesus Christus verborgen sind alle Schätze der Ewigkeit, des ewigen Lebens. So, danke Gott für diesen Tag, preise ihn, dass du leben darfst. Suche nach wahren Gold, nach wahren Werten, nach wahren Idealen und so weiter. Und ich möchte, dass du nicht nur in eine weltliche, materialistische Goldgräberstimmung verfällst und dann als Alchemist alles Mögliche probierst, wie die Leute im Mittelalter da Gold zu produzieren. Nein, wir haben einen Schatz in unseren Herzen. Eine unverweltliche Krone, ein ewiges Leben. Wir haben das bereits. Ich muss nicht warten auf das ewige Leben. Geschwister, ich habe euch über Sündenvergebung gestern gesagt, wie wichtig Sündenvergebung ist, was Sündenvergebung ist. Und ich möchte heute Morgen etwas über das ewige Leben sagen. Dieses ewige Leben werde ich nicht erst bekommen, wenn ich gestorben bin. Das ewige Leben habe ich jetzt bereits, heute hier in diesem Moment. Und wir sind alles wandelnde Ewigkeiten. Halleluja. Jeder von uns ist eine wandelnde Ewigkeit. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Entweder ist das Evangelium oder können wir das vergessen. Ich glaube, das ist für mich Evangelium. Das ist eine gute Nachricht, Halleluja, und ich bin begeistert von dem. Alles, was den Test nicht besteht, was den Tod nicht überlebt, und die Bibel sagt, alles muss durchs Feuer, alles muss sich bewähren, alles muss sich beweisen, ist es echt, ist es nicht echt. Und ich muss euch sagen, die ersten Christen, die mir als Vorbild, sehr großes Vorbild sind, die ersten Christen, sie sind singend in den Tod gegangen. Die haben keine Angst vorm Sterben gehabt. Und etwas, was der liebe Heiland in meinem Leben getan hat, er hat die Angst vorm Sterben genommen. Ich habe so eine schreckliche Angst vor Sterben gehabt als junger Bursche. Ich habe etwas erlebt, bei uns war eine Typhus-Epidemie und so wie junge Kerls manchmal sind, ich bin ins Leichenhaus eingestiegen und ich bin mit beim an einem so einem Gitter hängen geblieben. Und dann musste ich zappeln und krapfen, bis da mich jemand befreite. Die sagten, da ist jemand drin. Und verstehst du, die dachten, eine Leiche wäre auferstanden, die dann um Hilfe schreit. Aber das war Johannes damals, der an der Wand irgendwo hing, verstehst du, im Leich. Und dann konnte ich dort hängen, das werde ich nie vergessen, dort hängen konnte ich mal all meine Nachbarn, die waren splitternackt aufgebahrt dort, das war ein Schock für mich, die wurden dort gewaschen und zubereitet für die Beerdigung und es war so ein Schreck und ich war damals vielleicht so 9 Jahre, 10 Jahre alt, verstehst du, und in diesem Alter habe ich so einen Schock erlebt, meine Nachbarn, die wir zusammen gekannt haben, mit denen wir zusammen gegessen haben, mit denen wir zusammen so vieles erlebt haben, die liegen alle da und warten, sind bleich und warten auf die Beerdigung und dann kam hier, eines Tages wirst auch du so liegen, die werden dich abwaschen und wir werde ich dann irgendwo einsargen und beerdigen. Und von dem Moment habe ich so eine Todesangst gehabt, ich will nicht sterben. Keiner will sterben. Aber ich will nicht sterben. Und alles dran gesetzt, bis ich Jesus Christus gefunden habe. Und der hat mir die Angst vor dem Tod genommen. Und er hat mir die Hoffnung der Auferstehung, die Hoffnung des ewigen Lebens gegeben. Und mit Jesus habe ich diese Todesschrecken, Todesängste abgehakt. Die gibt es für mich nicht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und egal was passiert, er ist der, der sich als Erster aus dem Staub erhoben hat und sich dem Tod aus dem Staub gemacht hat. Jesus hat sich dem Tod aus dem Staub gemacht und er lebt und er sagt, wenn ich erhöht werde, werde ich alle, die zu mir gehören, zu mir ziehen. Und ich möchte zu Jesus gehören und dann werde ich von dem Heiland heimgezogen. Halleluja. Ich freue mich über die Ewigkeit. Also es gibt echten Trost und falschen Trost, echtes Glück und falsches Glück. Es gibt richtige Gewissheit und falsche Gewissheit. Ich möchte, dass du das Richtige feststellst. Das, was die Prüfung nicht besteht, was Krise nicht besteht, das kannst du vergessen. So viele Menschen werden enttäuscht sein an jedem Tag, sie haben gehofft. Ich möchte heute ein bisschen so einen Gang durch die Apokalypse, die Offenbarung nehmen. Offenbarung Kapitel 17 lese ich zuerst einmal übers Gold. In der Bibel spielt Gold eine ganz wichtige Rolle. Gott sagt, mein ist Gold und Silber. Und es geht nicht nur um Moneten, es geht um mehr. Gold und Silber, wahrer Reichtum ist bei Gott zu finden. Wahres Glück ist bei Gott zu finden. Und alles andere, was wir hier unten haben, das ist falsch. Und ich werde diesen Beweis antreten zwischen falsch und richtig. In Offenbarung Kapitel 17 von Vers 3, und er brachte mich im Geist in die Wüste. Und ich sah eine Frau mit einem scharlachroten Tier, auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war voll lästerlicher Namen, hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen, Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand. Also sehr viel Prunk, Glanz und Gloria. Und war voll Gräuel und voller Unreinheit ihrer Hurerei darin. Und auf ihren Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, die große Babel, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau betrunken vom Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Also, das ist also dieses falsche Glück, falscher Reichtum, falscher Glanz, falscher Herrlichkeit, falsche Religion, falscher Glaube, falsche Hoffnung. Das ist das Falsche hier. Und ich sah, und ich wunderte mich sehr, Johannes, der das sah, der betrogene Mensch landet bei der Hure Babylon. Das ist dieser Endzeitbetrug. Und die Frau war bekleidet mit Purpur, Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelstein und Perlen und so weiter. Und das alles war nicht echt. Alles nur Dublé. Alles nur Nachäffung. Und so weiter, dieser goldene Becher. Und so sieht der Betrug dieser Welt aus. und das ist das Blut der Zeugen Jesu, das ist merkwürdig, dass es da drin steht, und Blut der Heiligen. Und so viele Heilige sind schon drauf reingefallen, nur auf Materialismus, nur auf diesen Bluff der Verführung der Sünde. Das alles kannst du haben, wenn du, kennst ja diesen Schwindel, wenn du mich anbetest, das will ich dir alles geben. Und so viele sind auf diesen Betrug der Sichtbaren hereingefallen. Und deshalb, und damit ihre Seele verkauft, ihr Heil verkauft, ihre Hoffnung verkauft, ihre Gesundheit verkauft und so weiter. Das ist das Blut und das Leben der Heiligen. Lass dich nicht verwirren und nicht verführen. So manchem kostet seine Seligkeit, wenn er auf diesen Schwindel dieser Welt reinfällt. Das will ich auch haben. Du kennst ja die Geschichten mit dem kalten Herzen, steinernen Herzen und so weiter, da wo man auf Materialismus eingeht und so weiter und einfach kaltes Herz, man geht über die Leichen. Gestern habe ich euch so eine Geschichte auch erzählt vom Da Pozzo und dem Lagerkommandanten, der ihn so ja von oben herab misshandelt. Aber horcht euch diese CD an. Jesus sagt, was hilft den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Was hilft den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Es gibt so viele verlorene Seelen. Und sie sind nicht verloren als Christen, sondern nicht als Weltmenschen, sondern als Christen verloren. Also für die Welt, die hat es noch nie gehabt, die kann auch nichts verlieren. Ich kann nur etwas verlieren, was ich habe oder gehabt habe. Deshalb verlorene Seele, du hast mal Gott gekannt, du warst mal glücklich, du warst mal gesegnet und dann hast du verkauft für billige Linsensuppe deine Erstgeburt wie Esau. Und dann bist enttäuscht, hinterher verbittert, bleibst auf der Strecke und es wird mit dir immer ärger und ärger und ärger. Weil du deine Erstgeburt verkauft hast, nur für eine billige Linsensuppe, die du für 2,04 €, wenn es eine gute ist, hier im Supermarkt bekommen könntest. Eine gute Linsensuppe mit Einlagen. Gott segne dich. Verkauf deine Erstgeburt nicht für eine billige Linsensuppe. Und manche wacht dann hinterher auf aus diesem Traum und muss feststellen, das macht dich glücklich. Und ich will ein paar Sachen sagen, was zuerst mal dich nicht glücklich macht, bevor ich dir sage, was dich glücklich macht. Geld macht nicht glücklich. Wir brauchen Geld, ist gut, wenn man es hat. Aber Millionen auf dem Konto machen einen nicht glücklich. Die machen dir Angst. Und die lassen dich nicht mehr schlafen. Davon träumen viele Menschen zwar, wenn ich viel Geld habe. Aber die Leute, die Lotto gewonnen haben, die meisten waren nur eine ganz kurze Zeit glücklich. Weißt du, die träumen, nie mehr arbeiten müssen. Im Schlaraffenland leben, irgendwo eine Yacht unten im Mittelmeer oder Designerklamotten tragen oder was sonst noch, das Leben genießen. Das ist nicht das Glück. Das ist nicht das Glück dieser Welt. Klingt verführerisch, verlockend, aber es ist nicht dauerhaft. Geld macht nicht glücklich. Es ist nur materialistisch, äußerlich. Ist nicht das Wesentliche. Der Mensch braucht mehr, um zu leben. Was einen glücklich macht, ist das, was wir weitergeben. Das, was wir weitergeben. Ich freue mich für Lilo und Horst, dass sie hier unser Gemüse gebracht haben. Wir werden nachher alles weitergeben. Und einiges bleibt hier für die Suppenküche. So, weißt du, was weitergeben macht? Ich habe ein Interview aus Ohio in den USA gelesen. Ein 90-jähriger Mann wurde von einem Journalisten befragt. Du bist so glücklich, du bist immer gut aufgelegt, verstehst immer Spaß. Was ist mit dir los? Wieso können Sie so glücklich sein? Was macht Ihr Leben so glücklich? Und er entgegnete, dieser Mann aus Ohio, in diesem Interview, mein Garten, wie beim Lilo und Horst. Mein Garten macht mich glücklich. Und das, was ich dort ernte, das macht mich glücklich. Obst und Gemüse, ja, aber das machen die anderen ja auch. Und dann wurde weitergefragt, und was machen Sie mit der ganzen Ernte? Sie sind ja Witwer. Sie sind allein, wohnen allein da in dieser Hütte. Was macht Sie so wirklich glücklich? Sie können ja alles nicht selbst verbrauchen. Da sagt er, oh nein. Sobald die Ernte anfängt, stelle ich mich am Straßenrand mit einem Tisch und einer Tafel mit Obst und Gemüse drauf und daneben ein Schild zu verschenken. Das macht der gute Mann. Zu verschenken an der Hauptstraße. Und dann kommen die Menschen vorbei und bedienen sich. Manche können es gar nicht glauben, dass es alles umsonst ist. Wo gibt es auf dieser Welt noch was umsonst? Aber ganz groß und ganz klar steht es hier, umsonst zu verschenken. Und dann komme ich mit den Leuten ins Gespräch und manche Leute sind sehr dankbar, dass da was gibt. Denn mir haben schon Leute gesagt, sagte, das ist eine echte Gebetserhörung, da ihr Stand hier am Straßenrand. Wir haben manchmal nichts zu essen zu Hause und da kommen wir vorbei und nehmen so ein bisschen Gemüse mit von ihrem Garten. Und das hat uns so glücklich gemacht. Und sagt er, aber wissen Sie, das hat mich am allermeisten glücklich gemacht, wenn ich verschenken kann. Und der Reporter fragte, was machen Sie im Winter, wo es nicht zu verschenken gibt? Dann hat er geantwortet, ich denke darüber nach, was ich im Frühling anpflanzen werde und füttere die Vögel. Glückliche Menschen sind die, die sich verschenken. Wahres Glück ist sich verschenken. Und zwar mit dem, was Gott einem beschenkt hat. Nicht, was du nicht hast. Du kannst nicht weitergeben, was du nicht hast. Aber was du hast, verschenk dich. Und du wirst überrascht sein, wie glücklich du bist. Von Gott beschenkt werden, das macht einen glücklich. Epheser Kapitel 3, Vers 17. Ich bitte ihn, also Christus, durch den Glauben in euch, der in euch lebt, und dass ihr fest in seiner Liebe verwurzelt und auf sie gegründet seid. Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glauben begreifen lernt, wie unermesslich reich Gott euch beschenkt hat. Wenn ich so diesen Tisch hier sehe, oder sie ist nur ein bisschen, die konnten nicht mehr einpacken. Ich weiß, die hätten noch viel mehr eingepackt. Aber dann hätten sie noch zweiten Polizeischutz gebraucht, um hierher zu kommen. Nein, weißt du, wie reich wir beschenkt sind, wenn du mal dein Leben anschaust, die letzten 360 Tage deines Lebens, schau mal so zurück, wie reich hat Gott dich beschenkt. Du bist reich beschenkt und du hast wirklich Grund zum Danken und nicht zum Murren und Meckern. Gott hat dich beschenkt. Also, nimm diese Gaben mit Dankbarkeit an und wenn wir danken und Erntedank feiern, und ich feiere gerne Erntedank, am liebsten jedes Jahr, jeden Tag. Erntedank. Wir haben so viel Grund zum Dank. Weißt du, wenn ich Danke sage, gebe ich das alles wieder Gott zurück. Ich sage Danke und dann sagt der Herr, behalt es. Ich brauche da oben nichts. Bei mir wächst es in Hülle und Fülle. Und ich sage Danke und dann bekomme ich vom Herrn das noch einmal geschenkt, und zwar geistlich geschenkt. Ich sage Danke und ich kriege also mit Gottes Siegel zurück. Also wenn du Danke sagst. Und wir sollten anfangen, für die Gaben, die wir empfangen, viel oder wenig, auch wenn es vielleicht nur eine Kleinigkeit ist, einfach alles versiegeln unter dem Siegel Gottes. Danke, gebt uns zurück und wir vergeistigen die Dinge. Und wir sammeln Schätze, die dann im Himmel sind. Also, wir sind reich beschenkt. Wenn ich so die Menschen anschaue, die nur nach dem Geld jagen, Geld allein macht nicht glücklich, da, weißt du, man ist begeistert zwar, ich kann mir jetzt alles leisten, ich kann überall hingehen, aber es gibt Dinge, die du mit Geld nicht kaufen kannst. Du kannst Liebe nicht mit Geld kaufen, du kannst Sex mit Geld kaufen, aber nicht Liebe. Du kannst Freunde nicht mit Geld kaufen, du kannst Mitarbeiter kaufen, du kannst Leute als Diener und Sklaven bezahlen und so weiter, aber du kannst echte Freundschaft dir nicht mit Geld kaufen, du kannst Geborgenheit dir nicht mit Geld kaufen, du kannst dich absichern nach allen Seiten und noch so viele Versicherungen abschließen, bis du nur noch für die Versicherungen da bist, aber du kannst das nicht kaufen sicher. Du kannst Gesundheit nicht kaufen, du kannst alle Apotheken aufkaufen, aber du kannst Gesundheit nicht kaufen. Gesundheit ist nicht käuflich. Und so vieles in dieser Welt, was wir wirklich als Menschen brauchen, ist nicht käuflich. Verständnis ist nicht käuflich. Die Leute hören dir zu, weil sie professionell bezahlt sind als Psychologen oder Seelsorger oder sonst sowas. Aber wirkliches Verständnis kannst du nicht kaufen. Also es ist nicht mit Geld zu bezahlen. Und Eleonore von Reusch schreibt in einem schönen Lied ihrer Lieder: Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen früh und spät. Und dann das Resultat von dieser ganzen Suche nach Glück. Und sie kommen belastet und mit Sünde und unzufrieden und was weiß ich sonst noch, was sie noch alles da findet, als eine Durchlauchte, was sie so findet, also Probleme, kommen mit Sünden zurück. So ist das Resultat, was die Welt sucht, und sie wird nicht glücklich. Du kannst alles ausgeben, sie kommen beladen zurück. Nicht alles ist Gold, was glänzt. So, was du dir einpackst. Und du denkst, das große Glück, das ist immer vor mir. Denk an den verlorenen Sohn, wo ist er am Schluss gelandet? Am Schweinetrog. Beladen sein. Das ist das Endergebnis. Mit Schuld und Schulden, beladen mit Dreck kommst du nach Hause und denkst, ach, was habe ich alles mitgebracht? Weißt du, ich habe mal in den Alpen mal eine Saurier ausgegraben, einen echten Saurier, und habe das Unterkiefer mitgenommen, habe gesagt, das nehme ich nach Hause, dass ich irgendwo im Wohnzimmer was habe zum Zeigen. Und ich habe ein paar Fehler gemacht dabei. Die anderen haben es ausgegraben, steht hier heute im Museum. Die anderen Stücke, und ich habe mein Stück mit nach Hause genommen, mein Unterkiefer von dem Saurier. Und dann komme ich zu Hause, da habe ich die Plastiktüte nichts mehr als Sand. Weißt du, durch die Erschütterung beim Heimfahren, das ist alles zusammengemörbt. Ich hätte das mit Haarspray einsprühen müssen und festmachen müssen. Zuerst habe ich auch Gestell bauen müssen, dass das Ding nicht kaputt geht durch Erschütterung, Federn und Weichpolster, aber nicht in eine Tragtüte stecken, diesen Klotz da. Und es war noch so schwer, das Auto hing noch so runter. Und so komme ich nach Hause. Und was bringe ich nach Hause? Ein Haufen Sand und Haufen Dreck. Und so kommen Menschen, die denken, sie haben das Große losgefunden, sie haben was Großes entdeckt und haben nichts im Kofferraum draußen. Und ich fahre von Italien bis nach Stuttgart mit Dreck nach Hause. Ich habe mich so geärgert, Die ganze Mühe, die ganze Plagerei. Ich habe Sachen liegen lassen, nicht mitgenommen, nur damit ich meinen Dreck mitnehme. Ich weiß, und sie kommen beladen mit Sünde, mit Dreck nach Hause und sind enttäuscht, bitter enttäuscht, mir was zum Heulen. Mein ganzer Urlaub war versaut, nur mit der Ausgrabung. Nichts anderes im Kopf gehabt, als nur die Ausgrabung und dann nur Haufen Dreck. Alles zerfallen. Glück ist ein sehr gefragtes Gut in dieser Welt. Und das Gleiche gilt auch für Vergebung, Respekt, Hoffnung, Vertrauen und so weiter. Das Ende der Suche, das müssen wir finden. Um was geht es wirklich? Was ist der Sinn des Lebens? Warum bin ich da? Eine kleine alte Geschichte von einem Rabbiner. Ein kleiner Junge kommt zum Großvater, der Rabbiner war angelaufen und sagt, Papa, 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 oder Opa, Opa. Und der Großvater nimmt dann den Jungen auf den Schoß und sagt, was ist mit dir los, warum schreist du so? Mein Junge, was stimmt bei dir nicht, was ist nicht in Ordnung? Und dann sagt der Junge, mein Spielkamerad und ich, wir wollen Versteck spielen. Naja, und? Ja, ich soll derjenige sein, der sich versteckt. Ja, und? Und der Junge weint noch herzzerbrechender und sagt, er hat aufgehört, mich zu suchen. Er hat aufgehört, mich zu suchen. Und dann sagt der weise Rabbi dem Jungen, mein Junge, das ist der Grund, warum auch Gott weint, weil wir aufgehört haben, ihn zu suchen. Wir suchen alles Mögliche, wir suchen uns selbst, aber wir haben aufgehört, Gott zu suchen. Wir wollen in die Offenbarung hineinschauen, wie geht es Gott? Vielleicht weint er auch über uns, vielleicht ist er auch über uns traurig. Vielleicht haben wir auch Gott aufgehört zu suchen. Uns geht es um andere Dinge und nicht mehr um Gott. Ich denke, die Gemeinde in Laodicea. Diese Gemeinde in Laodicea ist eine wunderbare Gemeinde. Da ist Bruder Lukas dabei, Dr. Lukas und die Purpurkrämerin sind verheiratet. Sie hat die Purpurkrämerin geheiratet und da taucht er unter in der Apostelgeschichte und taucht wieder später mal auf. Die war von Laodicea, eine Krämerin, also Händlerin. Da war eigentlich alles in dieser Gemeinde in Ordnung, wohlhabend, reich, lebte herrlich. Und der Herr sagt, dieser Herr kennt die Gemeinde und durchschaut die Gemeinde, hat Augen wie Feuerflammen und dem Herrn entgeht nichts. Und er sieht diesen materiellen Wohlstand, den die Gemeinde dort besitzt. Und viele Leute denken, materieller Wohlstand, das ist der Maßstab des Erfolgs, des Segens. Gefüllte Portemonnaie, stattliches Konto, geschickte Kleider und so weiter. Und dann sagt der Herr hier, weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und habe keinen Mangel und weißt es nicht, dass du bist mühselig, bemitleidenswert und bettelarm, blind und nackt. Da sagt der Herr hier dieser Gemeinde und weißt nicht, dass du bist nackt. Stell dir mal vor, wir bilden uns so viel ein und wir sind nackt vor Gott. Die Gemeinde ist äußerlich sehr reich, aber innerlich sehr arm, bettelarm, bloß und nackt. Nicht alles ist Gold, was glänzt, auch im Gottesdienst, auch in der Kirche, auch in der Religion. Auch im geistlichen Bereich, auch was pfingstlerisch und charismatisch ist und so weiter. Nicht alles, was vorgibt, Gold, ist Gold. Und zwar Gold bei Gott. Und die Frage ist, was für Maßstäbe wirklich gelten, sind die Maßstäbe Gottes und nicht unsere Maßstäbe. Das ist alles Plunder, was wir als Gold bezeichnen. Und der Herr sagt weiter zu der Gemeinde, darum rate ich dir, von mir durch Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du wirklich reich wirst und weiße Kleider, damit du wirklich bekleidet wirst und deine Schande und deine Nacktheit nicht sichtbar wird und Augensalbe, damit deine Augen gesalbt sind und damit du siehst. Es ist nicht alles Gold, was wir vorgeben, das ist in Ordnung, das ist nur Fassade. Das ist nur Fassade. Da hinten ist alles morsch, das ganze Gerippe, das ganze Mauerwerk ist morsch. Ein kleiner Windstoß und bricht alles zusammen. Vieles ist nur auf Sand gebaut, sieht so wunderbar aus. Weißt du, jetzt dieser große Sturm. Ich bete für die Geschwister in den USA dort, in diesem Golfsturm. Weißt du, so viele wohnen so wunderbar direkt am Wasser. Ich habe für Stentons gebetet, die wohnen direkt am Wasser, wo die Delfine hin und her springen. Hab ich gesagt, guck mal, und genau dort ging der Sturm. Ich weiß nicht, er ist zurzeit in Deutschland und ich weiß nicht, ob der das alles miterlebt hat, wenn er nach Hause kommt, ob noch sein Haus steht. Denn der Sturm ist dort vorbeigezogen. Verstehst du, wenn Stürme kommen, da zeigt sich, woraus unsere Häuser gebaut sind. Es ist nicht alles Gold, was man vorgibt, als christlich, religiös. Es ist viel Krach, es sind viele Aktivitäten und so weiter, aber kein Inhalt. Das sagt der Herr zu dieser Gemeinde hier in der Bibel. Und zu jeder Gemeinde findet er da irgendwo so Haare in der Suppe. Keine Substanz, wertlos. Und ich rate dir, sagt er. Es ist eine erschreckende Diagnose, die der Herr hier den Gläubigen stellt. Weißt du, die Sendschreiben, wir verwenden immer gleich für die Sünder draußen. Sehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Arme Sünder, komm schnell herein. Dieser Brief ist nicht an Sünder geschrieben, nicht an Verlorene geschrieben, sondern an Superheilige, an Fromme, an eine erweckte Gemeinde, an eine geisterfüllte Gemeinde. Ich stehe draußen vor der Tür und klopfe an. Ich muss mir vorstellen, für Christen gilt es und nicht für die Heiden und nicht für die Welt draußen. Verstehst du, die vorgeben, wie sind die Richtigen, wie sind die Wahren, wie sind die Gemeinde des Herrn. Was sagt der himmlische Arzt zu der Gemeinde? Ich rate dir, kaufe ein durch Feuer geläutertes oder geglühtes Gold, weiße Kleider und Augensalbe. Das ist dieses Rezept, was der Herr uns schenkt. Und wir sollten auf die Rezepte Gottes achten und die Rezepte Gottes einlösen. Er spricht hier Dinge an, die damals die Leute in Laodicea sehr gut kannten, das Bankwesen, Stoffindustrie und Medizin, die Augensalbe. Petrus schreibt im ersten Brief, Kapitel 1, Vers 7, die Bewährung eures Glaubens. Und jetzt ist was ist durch Feuer geläutertes Gold ist. Wie sieht dieses echte Ware aus? Die Bewährung eures Glaubens, die viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durch Feuer erprobt wurde. Es gibt noch was Besseres als das Gold auf dieser Erde. Das ist die Bewährung eures Glaubens. Dein bewährter Glaube ist wertvoller als alles Gold in dieser Welt zusammen. Versteht das? Bewährter Glaube. Dein bewährter Glaube. Und das ist, was Gott will. Den bewährten Glauben und nicht nur dein Geld. Ich habe einen lieben Bruder in Süddeutschland gehabt, in Stuttgart in der Gemeinde. Wir haben Missionsopfer aufgenommen. Weißt du, ich habe es noch nie in meinem Leben sowas gemacht, aber manchmal muss man etwas zum ersten Mal machen und einmal machen, aber auch kein zweites Mal mehr wiederholen, weil die Leute dann Angst hatten, da könnte das wieder machen. Und so weiter. Dann, wir nehmen Missionsopfer auf und dann sitzt er vorne in der ersten Reihe und nimmt seinen 100-Markschein, damals wurde mit 100, und dann streicht er noch, dass das schön glatt ist, und dann legt rein. Und das Opfer wurde durchgenommen und ich bin hingegangen und habe diesen blauen 100-Markschein, den glatt gestrichenen 100-Markschein rausgeholt und habe gesagt, Bruder, ich gebe das wieder zurück. Gott kann dieses Opfer nicht gebrauchen. Weißt du, dass alle Nachbarn sehen, guck mal, was hat er geopfert? Was hat er geopfert? Was hat er geopfert? Und waren entsetzt, ist böse auf mich geworden sogar. Wie kann ich, ich schätze sein Geld nicht. Aber weißt du, Gott will das Herz haben und Gott sieht auf das Herz an, den bewährten Glauben. Ich denke, die Witwe dort in der Bibel, die hat wenig gegeben und man hat vor ihr nicht posaunt. Guck mal, jetzt hat sie was gegeben, denn die Juden haben die Gewohnheit gehabt, wenn jemand 100 Euro reingelegt hat, Halleluja! Und wenn jemand 1000 Euro reingelegt hat, dann machen sie Halleluja, 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 Halleluja! Und so weiter, das Horn geblasen, Schofarhorn geblasen und so weiter. Und jetzt kommt die Frau, die hat nichts reingelegt. Und dann kommt der Herr, Halleluja, die hat mehr gegeben, wie sie alle zusammen. Du siehst also, manchmal kann weniger mehr sein. Und mehr weniger. Wir müssen die Maßstäbe Gottes verstehen. Wie Gott rechnet. Gott sieht, ob das Herz dabei ist. Ob das Herz dabei ist. Du sagst, und so weiter. Du sagst, es ist nicht ausschlaggebend, was du sagst, sondern was du bist. Das ist ausschlaggebend. Dieser bewährte Glaube. Die Gemeinde braucht etwas Echtes. Das Reich Gottes braucht etwas Echtes. Der Himmel braucht etwas Echtes. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Weißt du, ist Jesus bei uns? Ist Jesus bei uns? In der Offenbarung sieht Johannes so viel Falsches, Unechtes, Unwahres, Verlogenes, Entmutigendes. Bevor er das Echte hier sagt und bevor ich auf das Echte eingehe, er ist entsetzt, was er dort alles zu sehen bekommt. Weißt du, wenn du mal die Welt mit den Augen Gottes betrachten dürftest, die Christenheit mit den Augen Gottes betrachten dürftest, so nicht mit deiner Sicht, sondern aus der himmlischen Perspektive, da von einem Satelliten betrachten würdest, du, da bist plötzlich entsetzt, was du alles siehst, was alles passiert, so von oben herab. Ich sah eine Frau, das haben wir gelesen, mit einem scharlachroten Tier sitzen. Das war voll lästerlicher Namen und die 7 Häupter und die 10 Hörner und so weiter. Die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach. Also wunderbar, diese Frau. Er sieht diese unvergleichbare Herrlichkeit und sagt, gewaltig, gewaltig. Heute suchen Menschen Schönheit und denken, das ist Glück. Schönheit, ewige Jugend. Diese Schönheitsideale sind heute gefragt. Aber Schönheit macht nicht glücklich. Wenn du hässlich bist, sagst Amen. Nein. Wahre Schönheit ist innere Schönheit. Halleluja. Weißt, Fett absaugen, Falten straffen, Hungerkuren. was zahlen die Leute doch für die Schönheit, für den Preis? Und die glauben, wenn ich da mich lifte, dass ich dann besser aussehe. Gutes Aussehen macht dich nicht glücklich, glaub mir das. Weißt du, heutzutage kannst du mit dem ganzen Lifting, da siehst du keine Falten bei den Nachrichtensprecherinnen oder Sprecher oder so. Die sind alles perfekt. Und als der französische Präsident mal Bootsfahren gefahren ist, da hat irgendjemand schnell fotografiert und hat man nachher retuschiert, diese Fettpolster, die der Kerl hat, an der Badehose. Und so weiter. Weißt du, man kann heute technisch durch die Computer alles so schön hinkriegen, dass es wie echt aussieht. Und wahr. Aber glückliche Menschen strahlen von innen. Hört mir zu. Und die wirken ehrlich, attraktiv. Wer sich wohlfühlt in seiner Haut, wer zufrieden ist mit seinem Leben, wer dankbar ist für jede Stunde, dass er aufstehen kann, seine Arbeit verrichten kann, sein Essen hat, sein Dach über dem Kopf hat, der ist glücklich zu preisen. Und jung sein macht glücklich, denken viele Leute. Das ist diese ganze Werbeindustrie, die damit abfährt, dieser Jugendkult. Und ist so weit verbreitet, ganz besonders in unserer Hemisphäre. Ist das Glück? Jung sein, immer gut aussehen. Doch tatsächlich steigt das Glücksempfinden. Und ich sage Amen, für mich nicht mit 20. Wissenschaftler haben festgestellt, und wenn du dein Leben wirklich zurückschaust heute, wie zufrieden warst du mit 20? Sei ganz ehrlich. Was hat sich mit 30 bei dir geändert? Und wie fühlst du dich heute mit 40, 50, 60, 70? Wette, wie fühlst du dich heute mit über 80? Hauptsache, ich habe den Herrn Jesus. Amen. Hauptsache, du hast den Herrn Jesus. Aber Wissenschaftler haben festgestellt, die größte Zufriedenheit mit sich selbst haben Menschen im Alter zwischen 65 und 75. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie in die Rente gehen und nichts mehr arbeiten müssen. Aber die größte Zufriedenheit am Menschen, also da habe ich noch was vor mir. Mit 65 und 75. Vorausgesetzt, sie haben richtig gelebt, haben sie natürlich auch festgestellt. Ab dem 40. Lebensjahr verringern sich diese unangenehmen Gefühle bei einem. Das Leben wird gelassener. Man hat, die Freude nimmt immer mehr zu. Man hat jetzt Familie, man hat das, man hat schon sich abgesichert und so weiter. Die Freude nimmt zu. Aber ist das wirklich alles? Andere sagen, wenn ich Kinder habe, beruflichen Erfolg habe, ich wünsche, weißt du, Kinder sind eine Gabe Gottes und ich bin glücklich. Aber, dann kommen die Kinder und dann hast du schlaflose Nächte. Und wir haben bei unserem ersten Kind, ich kann jetzt aus der Familie plaudern, weil ich jetzt schon inzwischen Opa bin. Und die mich auskenne. Dann haben sie abwechselnd gemacht, wer die Schoppenflasche gibt, also ob du jetzt dran bist oder meine Frau dran ist. Und ich habe schon einen raffinierten Trick gemacht, die haben eine Schnur genommen zwischen Kinderbett und mir, und wenn das Kind unruhig wurde, ein bisschen geschaukelt und ich musste nicht aussteigen. Oh, weißt du, Kinder sind eine Gabe Gottes. Das sind eine Aufgabe, das geht an die Nerven, hast Schlaflosigkeit und musst rennen und oh, Gott segne uns. Hat uns gesegnet. Aber wenn ich die habe, und dann fliegen sie aus dem Haus und dann hast du sie nicht mehr. Berufliches Glück, beruflicher Erfolg, ist das wirklich das wahre Glück? Deshalb, ich sage, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Topmanager, Oscar-Gewinner, Erfolgsautor und so weiter. Man bewundert diese Menschen, aber sind sie wirklich glücklich, wenn sie diese Karriereleiter erreicht haben? Jeder träumt, Erfolg zu haben im Beruf, tollen Beruf zu haben und so weiter. Aber Zufriedenheit ist ganz was anderes. Innere Zufriedenheit. Und je mehr Aufgaben du hast, je höher du an diese Karriereleiter hochgestiegen bist, desto mehr Kummer hast. Du musst vorstellen, so ein Mensch mit 100.000 Angestellten, wie viel Verantwortung der hat. Der hat ganze Familien. Wenn der versagt, versagen 100.000 Leute. Und noch mehr, die ganzen Familien, die da dran hängen. Also, du siehst, was für ein Druck auf so einen Manager liegt. Wir schimpfen, dass sie solche Gehälter einschieben, aber was für ein Druck liegt auf seinem Manager. Und wir beneiden vielleicht, dass er Dienstwagen hat und dies und jenes, aber das ist eine Verantwortung, die mit verbunden ist. Selbst bei zwei Mitarbeitern hast du große Probleme und musst gar nicht mehr weiterdenken. Aber schon allein, wenn du mehr Aufgaben hast, Erfolg ist teuer erkauft bei allen. Permanenter Druck, Verantwortung, kannst nicht schlafen und so weiter. Und dann sägen die anderen an deinem Stuhl. Und da ständig hörst du Sägegeräusche. verstehst du, und Mobbing und was so alles da ist, und da muss Dickkopf sein und stur sein. Andere denken, Partner macht einen glücklich. Nicht alles, was glänzt, ist Glück. Ich will nur mal diese ganzen Dublés. Alles ist gut und alles ist in Ordnung und alles sind vielleicht durchaus Gaben Gottes, aber diese Dinge machen uns nicht glücklich. Ich will dir die richtige Richtung zeigen. Andere denken, wenn ich nur verheiratet werde, wenn ich nur mal unter die Haube komme, wenn ich nur mal unter Pantoffeln komme, wenn ich nur und so weiter, dann bist du verheiratet und dann musst du gucken, wie du rauskommst wieder aus diesem Ding. Und wie viele Ehen werden in Deutschland geschieden? Wie viele Ehen? Und da bist du wieder einsamer wie vorher. Schau doch, wenn ich so die geschiedenen Menschen anschaue in der Seelsorge, die kommen zu mir und da sehe ich, was für Probleme hinter der Scheidung nachher stehen. Das ist also manchmal nicht zum Aushalten. Dann sage ich, manchmal hättest du bloß nicht geheiratet. Hättest du deine Finger nicht verbrannt. Besser gar nicht verheiratet zu sein, als schlecht verheiratet zu sein oder dann nachher geschieden zu sein. Das ist viel besser. So. Kaufe Gold, das im Feuer geläutet ist. Das Gott dir schenkt. Das du aus der Hand Gottes empfängst. Und nicht nur alles, was so glänzt und sagt, ach, das ist wunderbar, das ist der Segen Gottes. Wir müssen das System wechseln, Leute. Kauf Gold, das im Feuer geläutet ist, 1. Petrus 1, Vers 7. Die Währung wechseln, andere Währung. Nicht in Euro und Dollar oder Rubel, sondern in einer anderen Währung. Und dann sagt der Engel hier zu der Gemeinde Laodicea, schreibe dieser Gemeinde, kaufe Gold von mir, das mit Feuer geläutet ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Nacktheit nicht öffentlich werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Sei eifrig, sagt der Herr dann weiter, und kehre um. Jag nicht diesem Ding. Diese Dinge, wenn das Reich Gottes an erster Stelle in deinem Leben steht, in meiner Bibel steht auf jeden Fall, dann wird euch solches alles, was du brauchst, dir werden Kinder zufallen, dir werden Partner zufallen, dir wird Arbeit zufallen, dir wird Geld zufallen, dir werden Häuser zufallen, dir werden Autos zufallen, dir werden alles zufallen, wenn das Reich Gottes an erster Stelle in deinem Leben ist. Da wird dir alles zufallen, da werden Freunde dir zufallen, da wird die Liebe zufallen, da wird die Geborgenheit zufallen, da wird uns alles das, was wir brauchen, zufallen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wir müssen Prioritäten anders setzen. Wir müssen die Währung wechseln. Kehrt um, heißt es in der Bibel, ändere deine Richtung. Und ich habe euch auch gesagt, was Buße ist, Freitagabend, was richtige Buße ist. Buße ist nicht, dass ich etwas büßen muss, ich muss für gar nichts büßen. Das ist ein alter katholischer Glaube aus dem Mittelalter oder aus dem Heidentum, wo man etwas büßen muss. Die Zeit ist vorbei des Büßens. Christus hat für mich gebüßt auf Golgatha mehr als genug. Und ich muss nur umkehren, ich muss nur meine Richtung ändern und jetzt gehe ich Richtung Gott. Da, wo ich bisher weggelaufen bin, auf die Richtung renne ich jetzt zu. Das ist Umkehr. Und die Bibel spricht nicht von Buße, Buß und Betag. Nein, die Bibel spricht kehrt um. Kehrt um. Sinnesänderung. Umdenken. Andere Prioritäten in seinem Leben setzen. Das ist, was die Bibel unter Umkehr versteht. Petrus hat damit angefangen, Johannes hat damit angefangen, Johannes der Täufer und so weiter. Und Johannes Matthäus macht auch weiter. Umkehr. Kehrt um. Und genau das ist, trachtet nicht nach dem, was hier unten ist, sondern nach dem, was droben ist. Und wir sollen Schätze sammeln, die im Himmel sind, also die Richtung ändern. Das Echte ist rar in dieser Welt. Ich weiß nicht, ob du das entdeckt hast, ich weiß auf jeden Fall. Also es gibt so viel Unechtes, so viel Kopiertes. Ich werde nie vergessen, wir haben drüben an der Kirche, die haben gefragt, ob sie Fernsehaufnahmen machen möchten, dürfen. Ich habe gesagt, ja gut, könnt Fernsehaufnahmen machen. Da kam eine Agentur und ich kam dabei, wollte sehen, wie die Fernsehaufnahmen dort vor der Kirche verlaufen. Und plötzlich steht der Honecker und winkt. Da denke ich, das gibt's doch nicht. Honecker, der ist schon längst tot oder in Chile irgendwo. Und dann kommt Tina Turner, Michael Jackson, Elvis Presley, die ganzen Größen aus der prominenten Welt treten ab. Das waren alles Dublé. Vom Weiten sehen sie alle echt aus. Und ich habe gedacht, Mensch, Michael Jackson und Tina Turner und alle noch ein paar andere Schauspieler, sie standen da um die Kirche und haben so Hokuspokus gemacht. Alles wie echt. Und nachher im Fernsehen, die waren da beim Matthäus in der Kirche. Nein, so ähnlich war es, aber also die haben die Kirche als Hintergrundkulisse genutzt. Nur als Hintergrundkulisse. Aber die sehen wie echt aus, weißt du, so aufgemacht, so aufgepudert, so eine Maske womöglich noch angezogen, ein bisschen die Nase verändert. Wie echt. Vom Weiten täuschend echt. Ich denke, guck mal, so hat Owen Honecker wahrscheinlich auch ausgesehen. Es war einer, aber noch ein paar andere waren auch da. Gorbatschow ist auch dort gewesen. Weißt du, wir können so viel kopieren. und kopiert. Weißt du, wir müssen manchmal, wenn bei Gemälde, so wichtig, da wird, ob es original ist, wird festgestellt, wird genau geprüft, ist das wirklich von dem Meister, aus dem Meisterhand, meistens von den Schülern sowieso gewesen, ist das aus des Meisters Hand gewesen. Das Echte. Gott ist an das Echte interessiert. Und nur das Echte wird teuer bezahlt und ist wertvoll und unersetzlich. Das Echte. Gott sucht das Echte. Und das Echte ist sehr rar. Nicht alles, was sich Christenheit und Christentum schimpft, ist Gold. Und was sie tun, ist Gold. Doch Gott sucht Gold, das im Feuer geläutet wurde. Die Gemeinde hier war stolz in Laodicea auf ihre Leistungen. Guck mal, wie beten. Morgens, mittags, abends, Frühgebet, Spätgebet, Mitternachtsgebet. Alle Gebete, war stolz auf die Offenbarungen, war stolz auf ihre Gottesdienste, war stolz auf ihre Erfolge, war stolz auf ihre Prediger, auf ihr Bibelwissen, war stolz auf das Gebäude, falls es eins gab, war stolz auf die Anerkennung, alle so wunderbar angesehen in der Gesellschaft, alle so einen besonderen Status. Wir haben Professoren bei uns, wir haben Gelehrte bei uns, wir haben Philosophen bei uns, wir haben ja, gute Handwerker. Weißt du, die Gemeinde, wunderbar. Akzeptanz in der Gesellschaft. Sie waren stolz auf die geistlichen Aufbrüche und so weiter. Und der Herr sagt, ich sei doch arm. Ich sei doch bettelarm, Leute. Ich sei doch bettelarm. Seid nackt, blind. Das ist die Diagnose, die Gott stellt. Erschreckend. Der Herr sagt, die Gemeinde, je mehr ihr euch der Welt aufschließt, das sagt er den Leuten in Laodicea, je mehr ihr euch der Welt aufschließt, desto mehr kommt Welt zu euch hinein und desto mehr verschließt ihr euch für mich. Desto weniger habe ich euch was zu sagen. Desto unbrauchbarer werdet ihr für mich. Desto mehr verliert ihr den Anschluss an mir. Je mehr ihr euch der Welt erschließt, desto ärmer werdet ihr, desto rückständiger werdet ihr im geistlichen Bereich. Je mehr Kommerz bei euch Gang und Gebe ist, desto weniger Heiliger Geist ist mehr in eurer Mitte. Ich kenne deine Werke, sagte deine anderen Gemeinde natürlich, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wirst. Weißt du, kalt oder warm, so lauwarm. Gott hält nichts von goldenen Mittelwegen. Gott will das Echte haben. Lieber wenig, aber was Echtes. Weißt du, 50 halbe, die werden nie ein Ganzes geben. 50 halbe. Gott will lieber etwas Ganzes als 50 halbe. 50 halbe haben noch nie was Ganzes gegeben. Die passen nirgendwo. Mit denen kann Gott nichts anfangen. Gott hält nichts von Kompromissen. Im Gegenteil, Kompromisse schwächen noch das Volk Gottes. Kompromisse haben dem Volk Gottes noch nie was gebracht. Kompromiss ist der beste und reinste Selbstbetrug, was es gibt. Eine Kirche voller Kompromisse ist Gott sogar eklig. Ich will euch ausspeien aus meinem Mund, sagte hier, zum Ausspucken, dieses lauwarme Gesüff da, zum Kotzen, sagte der Herr. Mir reicht es, ich habe es genug damit, sagte er. Eine Kirche, die sich an der Gesellschaft orientiert und nicht mehr am Gott und am Wort Gottes, die brüskiert Jesus, weist Jesus zurück. Eine Kirche, die die Tür dem Herrn verschließt, Jesus draußen sitzen lässt. Was ist das noch für eine Kirche? Der Herr sucht Gold und nicht etwas Vergoldetes. Nicht etwas Vergoldetes, er sucht was Echtes. Nicht nur, dass etwas glänzt. Weißt du, nicht nur, dass irgendwie ein bisschen vermischt ist. Er sucht pures Gold, reines Gold. Ein im Feuer durchleuchtetes und durchleuchtetes Gold. Und so sollen seine Kinder sein. Er ist selber goldig. Der Herr Jesus in der Offenbarung, jetzt komme ich zu meinem Johannes, was er dort sieht. Den Herrn, er sieht den Herrn. Der Herr Jesus ist voller Gold. Also, seine Füße Gold, Offenbarung 1, Vers 15, das ist alles goldig und goldrichtig. 1, Vers 15, er sieht den Herrn, seine Füße glänzen wie leuchtendes Gold, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Donnern in der Brandung. Offenbarung 4, die 24 Ältesten, sie haben weiße Gewände gehüllt und sie tragen goldene Kronen, keine Doublés, goldene Kronen. Oder dann Offenbarung 5, Vers 8, jeder von den Ältesten, also die Gemeinde, also der Herr ist goldig und die Gemeinde ist auch goldig, vergoldet, richtig goldig. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe und außerdem goldene Schalen, die mit dem Weihrauch gefüllt waren. Das sind die Gebete der von Gott geheiligten Menschen. Dann in Offenbarung Kapitel 8, Vers 3, und es kam ein Engel mit einem goldenen Räucherfass. Im Himmel ist alles goldig, echtes Gold, pures Gold, meines Gold und Silber, sagt der Herr. Da kommen sie mit dem goldenen Räucherfass und stellte vor dem Altar. Und das brachte eine Menge Weihrauch, um auf den goldenen Altar vor dem Herrn darzubringen. Das waren die Gebete von Menschen, die Gott geheiligt hatte. Gott sucht also Gold, echtes Gold. Und dann sieht Johannes in Offenbarung Kapitel 9 das Tier, den Drachen, den Antichristen, den falschen Propheten. Und er sieht und er trägt eine goldene Krone. Von Weitem sieht es goldig aus. Aber es ist kein richtiges Gold. Es ist kein richtiges Gold. Er schmückt sich mal nur, Doublé. Es ist nicht echt. Er sieht so aus, und das ist interessant, und das, wie Johannes es beschreibt, wenn du schon allein das liest, ohne Kommentar und ohne Predigt von Johannes Matthäus, ohne wenn du das so liest und ohne Offenbarung des Heiligen Geistes, dann verstehst du schon unheimlich viel, wenn du nur das liest, was dort drin steht. Und es sieht aus wie. Es sieht aus wie. Es sieht aus wie. Es ist zum Verwechseln ähnlich. Vielleicht mehr geputzt, mehr poliert als das andere. Es ist, hat sehr viel Ähnlichkeit, aber es ist nicht echt. Es ist zum Verwechseln, zum Täuschen ähnlich. Und dann lese ich hier, es sieht aus, diese Heuschrecken, sie sahen aus wie Pferde, die in die Schlacht ziehen. Auf ihren Köpfen hatten sie etwas, das sie wie goldenen Kronen aussahen, und ihre Gesichter glichen denen von Menschen. Also sie waren keine Menschen, es waren keine Tiere, es waren keine Pferde, es war gar nichts. Ihre Gesichter glichen den Menschen, aber es waren keine Menschen. Sie hatten lange Haare wie Frauen und Zähne wie Löwen. Ihr Rumpf war wie eine eiserne Rüstung gepanzert, und ihre Flügel machten viel Lärm. Also das ist, was die Menschen, die Gott nicht haben, die keine Substanz haben, die machen viel Lärm. Leere Gefäße, die sind hohl und die klingen hohl und die haben keinen Inhalt. So, sie machen großen Lärm, die Rüstung. Lärm wie von Heer, von Pferden und Streitwagen, die in der Schlacht ziehen. Ihre Hinterleiber waren wie die Schwänze eines Skorpions, aber es waren kein Skorpion. Und ihre Stacheln waren bestückt. Damit versuchen sie die Qualen, denen die Menschen 5 Monate lang ausgesetzt waren, zu quälen, versuchen sie. Diese Biester hier, in der Offenbarung 9, wenn du das anschaust, da quoll Rauch heraus und dergleichen und so weiter. Aus dem Rauch kamen Heuschrecken und so weiter, und stachen die Menschen, bereiten Schmerzen, quälten die Menschen. Und in dieser Zeit werden die Menschen den Tod suchen und nicht mehr finden, heißt es dann weiter. Sie sehen zu sterben und so weiter. Also die Menschen suchen den Tod, aber sie finden den Tod nicht. Und heutzutage, die Medizin hat es fertiggebracht, unser Leben um Jahrzehnte zu verlängern. Und wir haben heute mehr Hundertjährige, als wir je vorher hatten, hier in Deutschland mindestens. Und so weiter. Die Menschen, die schieben den Tod hinaus, aber ist das die Überwindung des Todes? Ist das die Überwindung des Todes? Sie werden den Tod suchen, unter Umständen sogar, und nicht finden. Und dann lese ich weiter, aber die Menschen, die die Plage überlebten, sie änderten ihre Einstellung nicht. Im Gegenteil, sie beteten Götterbilder an aus Gold, Silber, Bronze und so weiter. Du siehst, die Menschen fallen vor dem Gold immer nieder. Und dann sieht er Jesus, und das ist alles echt bei ihm. Bei Jesus ist alles echt. Ich werde nie vergessen, als ich auf dem Kudamm nach der Wende predigte, da war alles voll, und da kommt ein DDR-Bürger und kneift mich. Ich sage, bitte, was machen Sie hier? Sagte, ich will feststellen, ob ich träume oder wahr ist. Und Sie sind echt. Also kneift mich und will testen, ob ich echt bin. Du kannst den Herrn Jesus kneifen, er ist echt. Pures Gold. Reines Gold. Halleluja. Reines Gold, du kannst testen. Halleluja. Johannes sieht diesen Jesus, wie er unter dem goldenen 7-armigen Leuchter wandelt. Er sieht Jesus, diesen goldenen Gürtel, Offenbarung 1, Vers 13. Er sieht, wie er alles in seiner Hand hält, und alles, was in seiner Hand ist, ist Gold, 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 Gold. Deshalb, alles, was Jesus in seiner Hand hat, hat er nur Gold. Deshalb ist es so wichtig, dass du darauf achtest. Die alttestamentlichen Propheten sagten einmal oder sagen immer wieder, warum gebt ihr Geld für etwas aus, das euch nichts bringt? Der Herr sagt, kauft doch bei mir lieber, und das alles umsonst. Aber es ist nicht umsonst. Sag nicht, dass es das bei Gott alles umsonst gibt. Gott hat nur eine andere Währung. Eine andere Währung. In dieser Welt gibt es nichts umsonst, und bei Gott gibt es auch nicht umsonst. Er erwartet etwas. Aber er sagt, kommt und kauft bei mir umsonst. Ohne mit eurem Geld könnt ihr hier nicht, sowieso nichts anfangen. Und du kannst mit deinem Geld bald nichts mehr kaufen. Es kommt der Tag, wo du dein Geld einstampfen kannst. Wir bezahlen es mit unserem Leben, wenn wir zum Herrn kommen. Und zwar nicht auf Umwege, damit Geld und Papier. Was ist Geld? Was ist Geld? Geld ist nichts anderes wie bedrucktes Papier. Besser bedrucktes Papier. Mit einem Streifen da, Wasserzeichen, etc. Das ist Geld. Aber die echte Währung, da muss Gold dahinter sein. Und hinter der heutigen Währung ist kein Gold mehr dahinter. Alles nur Blusch. Und ich denke nur an diese Dollar. Im Dritten Reich haben die Nazis Dollars nachgedruckt und Falschgeld unter die Leute gebracht. Und manches zirkuliert heute noch als Falschgeld. Verstehst du? Die Währung ist nicht mehr mit Gold gedeckt. Das war damals Dollar. Und heutzutage kann es auch Euro bald so sein. Und das ist alles nur Papier. Alles nur Papier. Wir bezahlen mit unserer Hingabe, wenn wir zum Herrn kommen. Und das ist echtes Gold, bewährt im Feuer. Wir bezahlen den natürlichen Weg mit unserem Leben. Wir unterschreiben mit unserem Leben. Das ist echt, was du mit deinem Leben unterschreiben kannst. Mit deinem Blut, mit deinem Leben, mit deinem Alltag. Reines Gold. In der Offenbarung lesen wir dann weiter, in der neuen Stadt Gottes, im neuen Jerusalem, da wird es einen Tempel nicht mehr geben. Verstehst du, da wird es das nicht mehr geben. Und es wird kein Tempel mehr da sein. Wir werden dort auch keinen Tempel mehr brauchen. Alles Irdische vergeht eines Tages und wir uns, wenn wir uns nur an dieses Irdische geklammert haben, dieses Haus, dieser Tempel, dieser Altar, dieser Priester, klammer dich an Gott, an das an Wahren. Was wir im Himmel nicht brauchen, das brauchen wir hier unten auch nicht auf dieser Erde. Ich soll euch ein paar Gedanken sagen. Gott hat mir eine Offenbarung dieser Tage gegeben, oder vor längerer Zeit, aber in den letzten Tagen neu aufgearbeitet. Weißt du, das, was im Himmel gilt, soll auch hier bei uns gelten. Und was hier bei, im Himmel nicht gilt, weil Gott nicht gilt, gilt bei uns auch nicht. Was im Himmel nicht glänzt, wird auf Erden auch nicht glänzen und ist auf Erden wertlos, ist zum Wegwerfen. Was im Himmel kein Gewinn ist, ist auch auf Erden kein Gewinn. Dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel ist. Dort müssen wir uns an dieser göttlichen Währung müssen wir uns orientieren. Das ist die Währung, nach der alles berechnet wird in dieser Welt, diese himmlische Währung. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Offenbarung 18, Vers 11 und folgende Verse. Die Kaufleute, da ist der Fall von Babylon. Und die Kaufleute in aller Welt werden um sie klagen und trauen, denn niemand kauft mehr ihre Waren ab. Das Gold und Silber, die Edelsteine und die Perlen und so weiter, Gewänder aus Seide und feinem Leinen, die Purpurstoffe, die scharlachroten der Kleider, das Sandelholz, die Gegenstände aus Elfenbein, Edelholz, Bronze, Eisen, Marmor, Zimt und alles mögliche Duftstoffe, Salböl, Weihrauch, Wein, Olivenöl, Feinmehl, Weizen, der ganze Plunder, alles, was diese Welt als Sichtbare darstellt und umgibt und so weiter. Nichts davon hat mehr Wert beim Fall Babylons. Nur das, was im Feuer geläutert wurde, das bleibt. Nur das, was im Feuer bleibt. Gott hat mir vor einigen Tagen, ich habe im Internet das gesetzt, aber Gott hat mir eine Botschaft gegeben, die möchte ich euch weitergeben. Und Gott hat zu mir geredet und das habe ich weitergegeben. Meine Kinder, erschreckt nicht über das, was um euch herum auf dieser Welt passiert. Die Stürme, all die Krisen, all das Durcheinander muss zuerst kommen. Die große Bankenkrise, die kommt, die ist im Anzug. Diese Bankenkrise. Wir stehen vor einem schwarzen Freitag, Donnerstag, Mittwoch oder Samstag und vielleicht alles zusammen auf einmal. So, der Herr sagte zu mir, fürchte dich nicht davor. Doch ich habe euch nicht vergessen, sagt er, ich kümmere mich persönlich um euch, preis dem Herrn. Und dann hat Gott mir folgende Gedanken gegeben dabei. Ihr müsst nur an mir und meinem Wort festbleiben. Ihr müsst auf meinen Geist und meine innere Stimme hören. Ich rede und führe euch individuell. Glaubt nicht den Mächtigen, glaubt nicht den Regierungen, glaubt nicht den leeren Versprechungen eurer Führer. Glaubt mir, spricht der Herr, ich will euch ein erfülltes Leben geben. Ihr müsst nur sehr genau auf meine Führung achten. Lernt, Dinge rechtzeitig zu verlassen, abzustoßen und etwas Neues anzufangen, solange es noch geht. Lernt, immer eure Höhepunkte richtig und rechtzeitig zu nutzen und abzuspringen. Und da fiel mir der Gedanke ein, so wie beim Essen, wenn es am besten schmeckt, aufhören. Sonst verdirbst du den Appetit. Weiter hat der Herr gesagt, mein Kind, ich arbeite immer für dich. Und ihr wisst ja noch in diesen Segnungstagen, just in time. Just in time. Gerade im richtigen Augenblick. Ich gebe dir, was du brauchst, just in time, nicht zu früh und auch nicht zu spät. Meine Hilfe kommt für dich immer, just in time, sodass niemand dir meine Segnungen rauben kann. Weißt du, es kommt gerade, wenn du brauchst. Und der Dieb hat keine Zeit mehr zum Stehlen. Just in time, sodass niemand dir deine Segnungen rauben kann und sich selbst die Ehre zuschreiben kann. Ich habe es gemacht, immer just in time. Ich öffne für dich die Türen just in time und bringe dich damit an mein Ziel, zu deiner wahren Berufung dorthin, wo du am effektivsten und ein Segen sein kannst. Denk an Patriarchen Josef in Ägypten, just in time. Ich versorge dich, just in time, sagt der Herr. Also bleibe ruhig, mein Kind, verliere nicht die Nerven. Auch wenn jetzt die Banken zusammenschmelzen und das, was äußerlich zusammenschmelzt, das schmilzt auch sonst zusammen. Glaub mir das, und vereint sich und schmilzt in gar nichts mehr. Am Schluss ist nichts mehr da, es ist nur noch ein dunkler Fleck. Und Gott sagt hier, ich werde mich bei dir nicht verspäten, ich werde rechtzeitig eingreifen und dir alles geben, was du zum Leben und Überleben brauchst. Unser Überleben hängt vom Herrn, Geschwister, ab. Unser Leben, unsere Ewigkeit, unsere Zukunft hängt vom Herrn ab und nicht von niemand anders. Deshalb suche Gold, das im Feuer geläutert ist. Ich werde just in time dich aus allen deinen Bedrängnissen retten. Und sei gewiss, mein Kind, ich werde dich nicht untergehen lassen und zu Schanden werden lassen. Das haben wir jetzt erlebt, als Gott uns hier, als diese Stromrechnung flatterte von 2.800 Euro. Und ich habe am Sonntag euch, letzten Sonntag gesagt, und Gott hat am Donnerstag schon das Gebet erhört, jemand gibt mir 5.000 Euro und sagt, zahl's ein. Zahl's ein, verstehst du? Weißt du, das ist Gott. Gott lässt einen nicht hängen. Er ist ein treuer Gott. Er ist ein treuer Gott. Und jetzt haben wir sogar noch Geld, dass wir die Lampen umstellen können und Spartarif anschaffen und so weiter und irgendwie billiger wirtschaften können. Gott hilft im letzten Moment, nicht dann, wenn ich brauche. Weißt du, manchmal ist es ja so schön, so ein Polster zu haben, so von ein paar zigtausend, eine halbe Million wenigstens so. Das wäre so fantastisch. Aber der liebe Gott lässt es nicht. Die Millionen liegen bei Gott auf dem Konto. Halleluja. Die liegen im Himmel auf dem Konto. Und er gibt immer dann, wenn wir es brauchen. Und gibt uns nicht, wenn wir es nicht brauchen. Weißt du, wenn wir es nicht brauchen würden, das würden wir verplempern. Das würden wir vergeuden, das würden wir missbrauchen und so weiter. Aber das liegt bei ihm im Konto und immer wieder fällt uns so ein Brosamen, so ein Krümel zu. Und es hilft uns wieder in Zeit. Just in time. Aber ich lese weiter. Und sei gewiss, mein Kind, ich werde dich nicht untergehen lassen und zu Schanden werden lassen. Ich habe für deine Rettung schon alles vorbereitet und veranlasst. Nicht deine Feinde werden über dich lachen und triumphieren, sondern du wirst über sie lachen und sie werden beschämt vor dir fliehen, so spricht der Herr, der dich über alles liebt. Und sei gewiss, mein Kind, ich tue für dich öffentlich nichts im Voraus, sondern immer just in time und nicht im Nachhinein. Ich helfe dir immer just in time, also immer dann, wenn du brauchst, wenn der richtige Zeitpunkt da ist, wenn du dazu reif bist und dir niemand mehr anders helfen kann. Ich habe für dich schon alles vorbereitet, sodass du rechtzeitig all das bekommst, was du benötigst und ich bestimme den Zeitpunkt. Und nichts kann mich daran hindern, dir alles just in time zu liefern. Ich werde all diejenigen rechtzeitig zur Rechenschaft ziehen, die dich in eine Glaubenskrise gestürzt haben, spricht der Herr. Und das sagt der Herr, im Augenblick haben die Menschen auf der ganzen Globus ein und dieselbe Sorge. Also das ist eine Offenbarung, die Gott mir gegeben hat. Ich glaube, und der Herr sagt zu mir, im Augenblick haben die Menschen auf diesem ganzen Globus ein und dieselbe Sorge. Alles wird teurer und knapper. Ihr Geld wird immer weniger wert und sie bekommen immer weniger für ihr Geld. Das weiß ich, merke ich auch schon. Meine Kinder, der Tag steht vor der Tür, und jetzt halte ich fest, an dem man überhaupt nichts mehr für sein Geld bekommen wird. Macht euch dafür bereit und stellt euch jetzt darauf ein. Besorgt euch, was ihr zum Überleben braucht. Kauft nicht jeden Ramsch, sondern nur Gutes und was für euch lebensnotwendig ist. Hat Gott mir gesagt, steht dazu. Doch euch, meine Kinder, werde ich just in time mit übernatürlichen Segnungen versorgen. Ihr werdet alles haben, was ihr zum Überleben braucht, weil ihr auf meinem Rat gehört habt. Hör auf Gottes Rat, nicht auf mich, sondern das, was Gott durch seine Diener sagt. Und Gott tut nichts ohne vorher durch seine Diener anzukündigen. Jetzt schon ist auf der ganzen Welt Inflation das Hauptgesprächsthema. Das sollte euch aufhorchen lassen. Ihr als mein Volk müsst nicht in Angst und Panik verfallen. Für euch bin ich euer Versorger. Ihr lebt aus meiner Fülle und von meinen Segnungen. Und ich kann aus sehr wenig sehr viel machen. Aber ihr sollt wichtige Entscheidungen nicht zu lange hinauszögern und auf mein leises Reden die innere Stimme hören und lernen, mir total zu vertrauen. Höre, wer hören kann. Investiert euch in ewige und bleibende Dinge, spricht der Herr, und dann werde ich euch just in time mit all dem beliefern und versorgen, was ihr braucht. Und so spricht dann der Herr weiter, hat zu mir geredet, ich weiß, dass er das getan hat. Und er sagt hier, ich selbst warte schon sehnlichst auf den Tag und die Stunde, wenn ich meine Kinder noch einmal so versorgen darf, wie damals Israel in der Wüste mit Manna versorgt wurde. Ich warte auf diesen Tag. Gott will seine Kinder auf diese übernatürliche Art und Weise versorgen. Und ich werde just in time zwischen der Welt und euch einen gewaltigen Unterschied machen. Bevor die Not euch ereilt, werde ich euch herausreißen und auf ungewöhnliche Wege führen und übernatürlich versorgen. Ich werde nicht zulassen, dass meine Kinder das gleiche Schicksal erleiden wie die verlorene, sündige, gottlose Welt. Ich werde just in time für den Unterschied sorgen und im Angesicht eurer Feinde den Tisch decken und euch aus meiner Reserve durch meinen Reichtum versorgen. Mein Kind, bei mir geschieht alles just in time. Mach dich bereit. Weißt du, es geht um das Richtige, das Wahre, das bleibende Gold. Das soll in deinem Leben bewahrt und erhalten werden. Gott stellt den ganzen Reichtum, den ganzen Segnungen seinen Kindern vor und sagt, ich rate dir, dass du Gold kaufst von mir, das im Feuer geläutert ist. Das ist eine andere Art von Gold, ein anderes Leben. Das wahre Leben ist weit mehr als nur das durchschnittliche Leben, was wir so Tag ein, Tag ausleben. Das wahre Leben ist mehr als sich nur bewegen, konsumieren, rackern und schuften und so weiter, Kohle und Kies. Das wahre Leben ist auch mehr als warten auf morgen und es wird vielleicht besser, als hetzen und jagen, als Zweifel und Fragen. Das wahre Leben ist mehr. Es ist auf Gott hören, auf Gottes Gaben zu empfangen, sich von Gott beschenken zu lassen. Das Leben des Geistes ist viel mehr. Gereiftes, bewährtes Leben, von Gott entwickeltes Leben, unter den Augen Gottes gewachsenes Leben, so wie dieses Gemüse. So, selbst an einer Gurke kannst du gar nichts machen. Eine Karotte oder eine Zwiebel. Kannst gar nichts machen. Ist von Gott selbst wunderbar entwickelt und versucht das zu schaffen in deinem Labor. Selbst wenn du noch so viel von Chemie verstehst, ist es von Gott. Und das wahre Leben ist von Gott gesäubertes, von Gott gereinigtes, von dem Heiligen Geist abgeklärtes Leben. Und das kannst du dann so richtig genießen. Und wir wollen einfach den Herrn preisen. Preisen, dass er uns führt, dass er uns versorgt, dass er uns nicht in den Stich lässt. Und ich werde dich nicht verlassen und ich werde dich nicht versäumen, spricht der Herr. Du darfst es ganz fest für dich in Anspruch nehmen. Gott wird just in time alles genau richtig in deinem Leben fügen. Ich rate dir, kaufe Kleider, kaufe Augensalbe, kaufe die Medizin, die du brauchst, um geheilt zu werden. Empfange das vom Herrn heute Morgen. Halleluja. Möchte ich einladen zum Gebet, möchte ich einladen, Gott zu preisen, anzubeten. Kauf in Zeit. Ich möchte dir zuerst noch etwas geben. Hier habe ich Kastanien, hat jemand Kastanien gesammelt, eine gute Sache. In dieser Kastanie steckt nicht nur ein bisschen Mehl drin. Die Kastanie kann man nicht essen, aber andere kann man essen. Ich habe euch die Geschichte erzählt, da war ein Hirte. Weißt du, was ist Glaube, was ist Hoffnung, wie lebt man? Gott verkauft uns nicht Wunder und Zeichen, Gott verkauft den Samen für Zeichen und Wunder. Den Samen. Und was ich heute geben möchte, ist einfach Erntedank, als einfach so ein paar Kastanien. In dieser Kastanie steckt ein Kastanienstrauch, ein Kastanienbaum und nicht nur einen Kastanienbaum, sondern ein ganzer Kastanienwald von Generationen, wenn das in der Erde steckt. Und ich möchte, dass du dies nach Hause nimmst irgendwie und einsteckst und geh mal durch die Gegend und guck mal, wie dieser Bauer hier, das war in Frankreich, wir sind durch dieses Gebiet durchgefahren, es war fasziniert, alles mit Kastanienwäldern, Esskastanien natürlich und Kastanienwälder. Und die Geschichte von diesen Kastanienwäldern, es war alles nur Wüste. Die Römer haben alles abgeholzt gehabt. Und dieser Hirte, der dort weidete, hat keinen Schatten gehabt. Er hat immer so sich geärgert, keinen Schatten. Und er kam auf die Idee, hat Kastanien da irgendwo, wo er hatte, gesammelt, eingesteckt. Und er hat immer so ein paar Kastanien dabei gehabt. Dann hat er so einen Eisenstab gehabt, immer noch dabei. Und hat einen Bodenloch gemacht und Kastanien reingesteckt. Und nach einer Weile sind diese Kastanien aufgegangen. Und heute sind die ganzen Hügel dort von Kastanien bedeckt. Und zuerst der Bürgermeister fragt, was ist passiert? Bei uns ist ein Wunder passiert. Ist kein Wunder gewesen. Der Hirte hat Kastanien in die Erde gesteckt. Und ich möchte, dass du so diesen Glauben mitnimmst. Gott hat mich lieb. Martin Luther hat gesagt, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Und weißt du, um einen Apfelbaum zu pflanzen, muss er so einen Kern nehmen und in die Erde stecken. So, und ich lasse es einfach rum. Gehen, jeder darf sich eine Kastanie rausnehmen. Lass es einfach durchgeben, gib es weiter, ist ein bisschen schwer. Vielleicht trägst du es, jeder soll sich eine Kastanie rausnehmen. Und nimm diese Kastanie und ich möchte, dass du irgendwo gehst und Berlin verschandelst. Wir sollen guten Samen ausstreuen. Und vielleicht einen Platz dir raussuchst, wo du denkst, hier könnte eine Kastanie aufgehen, hier könnte sie wachsen, da kommt nicht der Rasenmäher vorbei. Und so steckst einfach tief in die Erde und wartest dann und geh mal vorbei und segne diese Kastanie. Diese Kastanie soll aufgehen und zurzeit sterben die Kastanien. Weißt du, das ist der Teufel, der die Bäume, die Natur zerstört. Ein Drittel der Bäume wird zerstört. Aber wir setzen Zeichen, wir glauben an die Ewigkeit, wir glauben an die Zukunft, wir glauben an Gott, wir glauben an Segen Gottes. Wir glauben, dass die Kastanien wieder grünen, auch in unserer Stadt, und nicht diesen Rotbrand bekommen oder Braunbrand bekommen. Nein, die sollen gesund werden. Und du betest für diese Kastanie, segnest diese Kastanie, trägst vielleicht ein bisschen eine Weile in der Tasche und trägst rum und finde einen guten, gesegneten Platz für deine Kastanie. Und weißt du, und dann gehst du vorbei, das ist mein Baum. Das ist mein Baum. Ein fremdes Grundstück, irgendwo so Mittelstreifen von der Straße, wo sonst niemand hinkommt. Oder bei deinem Nachbar, der dich so ein bisschen ärgert, steckst. Lass ihn den Baum aufgehen. Und lass ihn, wo der sagt, plötzlich ist ein Baum da geworden. Die Gerechten werden sein wie die Bäume. So, preis dem Herrn, lass uns aufstehen und lass uns diese Kastanien, steckst ein, nimm es mit nach Hause, es ist deine Kastanie und sorge dafür, dass die Kastanie aufgeht und bete darum und wenn die nicht aufgeht, kommst du zu mir wieder und kriegst noch eine. Nein, oder vielleicht hast du selber einen Garten, irgendwo am Rand, bete darum und der Herr soll dir einen Platz zeigen, wo du sie hinstecken sollst. Das ist, ich will nur damit lernen, wie gehe ich mit meinem Glauben um. Und wenn, weißt du, wir beten, wenn dein Glaube wie Senfkorn ist. Ich mache das anders. Dein Glaube soll wenigstens so ein wenig Kastanie sein. Und ich möchte, dass du deinen Glauben produzierst, wo du hingehst. Und nur eine heute. Es genügt, lass uns mit einer anfangen. Weißt du, die Geschwister dort oben, da in Herzfelde, die brauchen keine Kastanie, aber die nimmt auch eine mit. Also, damit die Pferde Schatten haben. Und die Gänse. Und die Hühner. So, Schatten haben. Lass uns einfach tun. Lieber Heiland, wir segnen unsere Kastanien. Und wir sind da heute Abend, heute Morgen, um einfach Frucht zu tragen. Und wir sollen unser Leben sehen, Herr. Wir sollen nicht auf Zeit setzen, sondern auf die Ewigkeit. Wir wollen einfach langes Leben haben. Und solange dieses Baum, dieser Kastanie grünt und da ist, Herr Jesus, und wir haben etwas in den Händen, es sieht so klein und so gering aus, aber das ganze Wald. Es ist ein ganzer Dschungel von Kastanien, ganze Hügel und Berge voll Kastanien. Wir wollen glauben an Zeichen und Wunder in unserem Leben. Herr, und wir möchten bei dieser Ernte danken. Und was du uns mitgibst, ist Samen, den guten Samen auszustreuen. Und wir suchen was Echtes. Was Totes geht nicht auf, nur das Echte geht auf. Halleluja, Amen. Diese Kastanie ist was Echtes und die wird aufgehen. Ich war ein kleiner Bub, weißt du, und wir haben auch so Kastanien und Äpfel und Kartoffeln in den Boden gesteckt und die sind aufgegangen. Und ich habe gedacht, ich habe so ein kleines Auto aus London, mein Freund hat aus London so ein kleines Auto mal geschickt, so Kupf, na, Zinkauto, so ein kleines Auto. Und weißt du, was ich gemacht habe in meiner Dummheit? In die Erde gesteckt und habe gedacht, es geht auf. Tote Sachen gehen nicht auf, lebendige Sachen gehen nur auf. Und deshalb, das Echte ist lebendiger, das soll aufgehen. Lass das Lebendige, das Echte in den Boden stecken. Nicht tote Sachen. Arbeite nicht für tote Sachen. Arbeite nicht für tote Organisationen. Arbeite nicht für tote Institutionen oder tote Ideen und Ideologien. Arbeite für was Lebendiges. Das Lebendige geht auf. Tote Sachen gehen nicht auf. Kannst Geld in den Boden stecken. Deine Dollarscheine, deine Euroscheine werden nicht aufgehen. Im Gegenteil, Würmer werden fressen. Oder Dreck wird fressen. Aber was Lebendiges geht auf. Gold geht nicht auf, aber was Lebendiges geht auf. Und deshalb, Gott gibt dir so eine kleine Kastanie. Das ist mehr wie Gold. Überleg einmal, was du mit diesem Baum, wenn er mal aufgegangen ist, wenn er groß geworden ist und nachher noch weitere Bäume gezogen worden sind. Was da für Holz, Kastanienholz, Kastanienmöbel. Was da alles entsteht, die Möglichkeit. Du hast es in der Hand, es ist so groß, dass du es festhalten kannst. Und so groß soll dein Glaube heute Morgen sein. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt in Jesu Namen vorwärts gehen dürfen und dienen dürfen. Halleluja. Amen. Wir singen einen Chorus.